herzlich willkommen zur 892. Ausgabe des Sneakpods. Der Sneakpod spielt heute eine Live-Show und deswegen hört ihr im Hintergrund auch das laute Gekreische. Das war euer Einsatz, Jungs. Sehr gut. Die flauschige Katze mit mir hier, das ist Robert Krüger. Und unser wunderschöner Frontsänger, das ist natürlich Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert ist ein netter Dämon.
Guten Abend.
Es gibt doch gar keine netten Dämonen.
Ach so, meinst du, ich hätte schweigen sollen?
Nette Halbdämonen vielleicht.
Ja, aber das war doch, wurde das thematisiert jetzt mit den netten Dämonen.
Ja, du hast uns einen Zeichentrickfilm mal wieder mitgebracht.
Zeichentrick-Animation,
ja.
Ja,
und ich piep's mal rein.
Ja.
Ja, ich hatte ja festgestellt oder neulich geschaut, welche von den erfolgreichsten Netflix-Filmen wir hier besprochen haben und dabei festgestellt, dass wir quasi alle so wichtigen, also irgendwie Top 5 oder so besprochen haben. Ich glaube, bei den außereuropäischen fehlt uns der in Paris irgendwie mit dem Hai in der Seine oder so. Aber sonst haben wir, glaube ich, alles besprochen.
Hai in der Seine?
Ich glaube, es ist der momentan erfolgreichste außerenglische, außeramerikanische, fremdsprachliche Netflix-Film. Ja, haben wir wahrscheinlich aus Gründen ausgelassen.
Ich habe den nie gehört.
Der ehemalige, der mit The Rock und diesem Kanadier, wie ist der? Irgendwas mit Red, glaube ich weiß nicht, ist jetzt abgelöst worden von K-Pop Demon Hunters. Und außerdem, wie ihr schon letzte Woche gesagt habt, wurde mir empfohlen, deswegen müssten wir ihn schauen. Deswegen war es an der Zeit, dass wir ihn besprechen.
Ja, dann fang doch mal an. Worum ging's da?
Es geht um eine dreiköpfige koreanische Idol-Gruppe, eine weibliche, die nicht nur Popsängerinnen sind, super erfolgreiche, sondern auch nebenbei noch Dämonenjägerinnen. Die Band heißt Huntrix, also nicht gerade subtil. Und sie jagen Dämonen, ja, mit so einer Art Energieschwertern oder sowas. Aber auch irgendwie mit ihren Stimmen, so ganz habe ich das nicht verstanden, was das mit den Stimmen auf sich hat. Und es geht wohl darum, dass irgendwie so ein Tor zur Hölle geschlossen werden muss zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Und just in dieser Zeit taucht eine neue männliche Idolband auf, also Popband, K-Pop-Band. Und die besteht aus 5 jungen Männern, die gleichzeitig auch Dämonen sind. Und ja, da ist der Beef ist vorprogrammiert. Und was wir dann noch erfahren, das finde ich, kann man spoilern, ist, dass eine unserer Protagonistinnen, also eigentlich die Hauptprotagonistin, auch so ein bisschen Dämonengene in sich trägt und damit ein bisschen ja, hadert. Und eine Liebesgeschichte ist auch dabei.
Ja.
Ja, und dann sind die Themen so zu sich selbst finden, sich selbst annehmen, sich ja.
Genau. Und so, das Ganze ist so ein
Freundschaft und Hintergehen und dies, das, Ananas.
Genau. Und vom Genre her ist es so, ja, Fantasy und Musical. Also wir haben viel Musikeinlagen auch.
Da habe ich mir bei jeder Stelle gedacht, so jetzt springt der Bock wieder im Sechseck und freut sich ein Keks, dass endlich mal wieder gesungen wird im Sneakpod. War es so?
Ich lasse euch mal den Vortritt. Ich will jetzt gar nicht gleich
meiner Meinung. Mach du doch mal. Fang doch mal an zu ranten, Bob. Die hat's nicht gefallen, höre ich da so raus.
It's not for me. Also ich weiß, es ist total erfolgreich und alle finden es mega und alle geben dem Ding 9400 Sterne.
Aber was ist da nicht für dir? Also was stört dich daran? Die Musik oder
die Musik ist erstmal, die Musik ist zum einen ganz schlimm, Helene Fischer. Das ist ganz unerträglicher Pop-Kram. Also das kann ich mir einfach nicht anhören. Jedes Lied ist gleich, es ist immer alles nur darauf ausgelegt, dass ihre Stimme möglichst hoch daher kreischen kann. Und das ist eine Art von Musik, die ich einfach schrecklich finde. Und von daher war ich natürlich jetzt auf keinem guten Start mit diesem Film gesetzt. Da ist die Geschichte halt komplett absehbar und seicht. Also ich meine, ja, die anderen sind jetzt die gegnerische Band, dann gibt's da einen Contest und der eine gewinnt Vertrauen und dann Hintergang und dann dies, das. Das kannst du dir so zurechtlegen, wie das alles ausgeht. Das ist halt komplett absehbar. Und dann diese Optik, zeitweise war sie ganz gut. Die Choreografien, wie sie auf die Musik gemacht sind, wenn die dann kämpfen, also meistens wird ja immer dann gesungen, wenn auch gekämpft wird. Das sah schon ganz lustig aus, allerdings ich bin kein Freund von diesen von dieser, ich weiß nicht, wie Anime-Optik, die es zeitweise hat, nicht die ganze Zeit, aber zwischendurch immer mal wieder und dann geht es so ins Surreale, wenn denen dann irgendwie da Popcorn aus den Augen rätselt und so, dann das ist irgendwie so beim ersten Mal ganz lustig, aber wenn es die Katze nicht gehabt hätte, ich habe zwischendurch ein paar Mal gedacht, machst du jetzt aus oder ist das führt doch alles nirgends hin und den Rest kann ich mir eh denken. Es ist einfach nicht für mich. Ich verstehe schon, was man daran schön finden kann. Es ist auch handwerklich alles sehr solide gemacht. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich mag die Musik nicht, mag die Optik nicht und deshalb saß ich die ganze Zeit da und dachte, was? Warum sitze ich noch hier? Weil ich über diesen Podcast drüber reden muss. Aber ansonsten wollte ich einfach nur abschalten. Ich würde diesen Film einfach, das ist nicht für mich, ganz einfach.
Ja, diese Anime-Einmischungen oder diese, wo es dann so im Comic-Style wird, das fand ich sehr lustig. Auch wenn, gerade was so Mimik angeht und so, gell, wenn die dann so die Augen so weinen und
die Tränen sind dann Popcorn oder Herzchen oder sowas.
Ja, genau, dann ist es ja völlig aus. Ja, ich fand noch schlimmer, also das mit dem Popcorn natürlich auch, klar, aber noch krasser so, wenn die so, was Mimik angeht, wenn die Augen so rausquellen und sie dann so, also wo dann es ja eigentlich ein anderer Zeichenstil sogar ist. Also es fällt dann ja eigentlich komplett raus aus dem Stil.
Dieser ESO-Doktor, das fand ich lustig, wie der dann immer so Riesenaugen gekriegt hat. Den fand ich cool.
Da hat doch der eine von Dings hat doch da auch mitgespielt, oder? Von Community.
Ja, Ken Jeong, aber ist das nicht, war der nicht? Nee,
der war deren
Der Assistent. War deren Manager, ne? Ja, genau. Ja,
den ich auch sehr lustig fand. Sehr lustige Witze.
Ja, aber die Wortwitze waren doch auch immer, das war doch.
Ich fand's so lustig.
Einfachste Konstruktion.
Ja, also, ja. So, Bobby can handle it. Und dann direkt Schnitt auf ihn. I can't handle it. Das fand ich so lustig. Und der Witz kam ja mehrfach in verschiedenen Varianten. Fand ich sehr lustig. Aber war natürlich, ein leichter Gag, da hast du schon recht. Mir geht's da genau anders. Also diese Helene Fischer Assoziation hatte ich zum Glück nicht. Weil es halt auch, weil es halt drei sind und weil es halt polyphon ist und, weiß auch nicht. Also ja, hatte ich zum Glück nicht die Assoziation. Ich fand es sehr catchy, was sie gesungen haben. Und gerade auch der Titel von Golden fand ich wirklich, ist wirklich ein Burner. Und ja, es ist halt ein großer, bunter Spaß mit Dämonengeschnetzel und völlig übertrieben. Auch also diese Verliebungsszenen, das ist ja völlig absurd, wie das übertrieben ist. Aber ich fand's sehr lustig. Also ich hab gelacht und mich erfreut. Geweint habe ich nicht. Also das so sehr gerührt hat er mich dann doch nicht.
Starke Abzüge sehe ich kommen.
Direkt starke Abzüge, genau.
Starke Abzüge. Stefan, wie ging's dir?
9,8 vom Christoph. Skandalös. ich war, ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon erzählt,
dass Becky ja zu mir gesagt hat, boah, den müsst ihr unbedingt gucken, der ist total toll, der gefällt dir super. Und ich war so, boah, ich weiß,
die Idee gekommen.
Ich weiß nicht, ob das wirklich sowas ist. Nee, doch, ist toll. Und okay, lasse ich mich drauf ein und bin da sehr positiv reingegangen. Dachte mir so, ja, geil, das wird jetzt lustig. Ich habe mich gefreut, den zu schauen. Aber irgendwie hat er mich nicht so.
Ist ja bei dir häufig so, dass wenn du mit einer Erwartung reingehst, dass es dann genau andersrum wird. Weil letzte Woche auch bei dir.
Letzte Woche?
Ja, da war es genau andersrum. War das letzte oder vorletzte Woche? Vielleicht doch. Ich meine, das gehört zu haben. Ich sehe mich am Strand entlang laufen, euch hörend, wo du genau das sagst.
Okay, ja.
Ach genau, bei diesem, den Christiano so schrecklich fand, den
War of the Worlds. Ach so, ja, stimmt. Ja. Der war so, ja, aber der war halt irgendwie 3 Punkte. Dann, ja. Okay, aber nee, aber es, also für mich war es halt so, ja, das ist bunt, ja, das ist irgendwie schöne poppige Musik, die ich gut ertragen kann. Das ist eine nette Geschichte, aber es ist halt nicht so, bam, wow, das ist das Geilste seit geschnitten Brot und wir haben schon ewig nicht mehr so was Cooles im Sneakpot gesehen, sondern es ist halt ja in seiner Art ein Film, der mir gefällt, eine Story, die ich auch gut und gerne schaue, aber es ist nicht dieses überwältigende. Vielleicht habe ich auch Becky oder auch sonst den Hype drumherum einfach falsch verstanden, dass es ja also das Großartigste sein muss. So.
Ja, gut, wir sind nicht ganz die Zielgruppe, ja.
Also, naja, aber du hast mir erzählt, ich habe ihn geschaut und ich habe ihn direkt wieder angemacht. So.
Ja, okay, das ist tatsächlich
klar.
Ja,
krass.
Der Grund ist der, ich habe diese, weil wenn man ihn durchgeschaut hat, dann kriegt man ja empfohlen diese Sing-Along-Version, also Karaoke-Version im Endeffekt. Und die habe ich gleich nochmal angemacht und habe es dann eben mit der Sing-Along, aber die habe ich auch nicht fertig geschaut. Also
hast du nicht alles nochmal durchgesungen?
Nicht alles durchgesungen. Da habe ich tatsächlich ja auch einen Kritikpunkt dran. Ich habe ja nicht viel Karaoke-Erfahrung, also quasi keine. Aber soweit ich das weiß, ist es doch beim Karaoke so, da wird doch der Text eingeblendet und dann hast du so ein, entweder so eine Einfärbung oder so einen Punkt drauf, wo du gerade bist. Mhm. Und du siehst doch immer das, was als nächstes kommt, oder?
Ja, zumindest die nächste Zeile oder irgend sowas, genau.
Genau, und hier ist es halt so, das ist wie Untertitel gemacht ist. Also du siehst halt das, was gerade gesungen wird und dann, wenn es zum Ende dieses Satzes geht, dann siehst du halt nicht schon den nächsten Satz, sondern es springt dann auf die nächste Seite und geht sofort los. Das heißt, du hast immer den Anfang vom Satz, außer du kannst ihn auswendig, schaffst du halt nicht, weil es auch ziemlich schnell ist und dann zum Teil koreanisch, was ja auch heftig ist. Also überhaupt koreanisch auf der Geschwindigkeit ist halt nicht machbar. Und du schaffst immer nicht die erste Silbe zu singen. Meistens sogar die ersten 3 Silben.
Du müsstest es also komplett auswendig können und dann könntest du den Untertitel auch sparen, dann bräuchst du das ganze Ding nicht, ja.
Genau, also ich find's echt handwerklich schlecht gemacht. Also es war mir nicht möglich mitzusingen.
Ist es denn hart eingeblendet ins Bild? Oder ist es wirklich die Technologie, die sie auch für die Untertitel benutzen? Also wo dein Abspielgerät. Okay. Also das heißt, sie hätten es besser machen können. Hätte man ja jetzt vermuten können, sie haben halt einfach die Untertitelmechanik benutzt, weil sie keine andere Möglichkeit gesehen haben.
Ich glaube, man kann zusätzlich auch die Untertitel noch einblenden und abblenden. Ja, genau. Man kann zusätzlich Untertitel ein- oder ausblenden.
Es gibt ja auch keinen Grund.
Gibt keinen Grund, das einzublenden, weil es ist ja
wie
immer...
Wie ist das? Habt ihr mal auf Deutsch geguckt? Singen die dann auch Deutsch oder bleibt der Text so, wie er ist von den Liedern?
Ich glaube, die singen auf Englisch.
Ich habe nicht geguckt.
In manchen Filmen ist das ja so, dann übersetzen sie auch die Lieder. Ich meine, da hätten sie natürlich eine Menge zu tun. Mhm. In manchen anderen ist es dann ja nur eins oder so.
Also ich habe mal auf Deutsch rübergeschaltet, um zu hören, wie es klingt. Hab dann schnell wieder zurück. Ich meine, die Lieder waren auch auf Englisch, Koreanisch. Also war nicht auf Deutsch. Aber dieses Singalong hat mich nicht überzeugt. Aber es hat schon Spaß gemacht, gleich nochmal die so die Lieder, ich hab dann, bin dann auch gesprungen, so von Lied zu Lied und so. Also ich habe mir nicht alles angeschaut. Aber also ich fand schon, also die, gerade der Titelsong finde ich super catchy. Also der finde ich geht für mich über normale Kost dieser Art hinaus. Aber sonst hast du natürlich recht, sonst ist es natürlich, wird das Rad da nicht neu erfunden und der Erfolg ist schon, ich will nicht sagen, ist nicht zu erklären, aber es ist schon, hätte genauso gut auch erfolglos sein können.
Mhm. Ich meine, es zielt halt auf eine Gruppe von so K-Pop-Fans, ne, die sind ja mittlerweile auch außerhalb von Korea sehr zahlreich.
Ja, und
dass das Erfolg hat, ist, das wundert mich überhaupt nicht. Ja. Es ist halt einfach nur überhaupt nicht für mich. Also da kann ich jetzt hier meine ganze Old White Man Energy channeln, aber schlussendlich, es bringt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt einbilde, dass ich das toll finden muss, wenn ich es einfach nicht toll finde. Das ist einfach.
Ja, aber das ist ja bei Musicals immer so.
Ja, das kommt noch dazu, wobei ich den gar nicht ehrlich gesagt so als Musical wahrgenommen habe, weil es ja bis auf die Tatsache, dass sie während der Kämpfe singen, gibt's ja sonst für das Gesinge meistens einen guten Grund. Ich meine, wir folgen halt einer Band und die treten halt auf und die.
Ja, aber auch in den Rückblick wird doch, also in ihre Kindheit wird doch auch gesungen und also wird schon
viel. Ja, gut, aber da sind sie halt irgendwie, ja, klar, es gibt ein paar Stellen definitiv, die musicalartig sind, aber ist das ganze Ding wirkt jetzt nicht wie in Hamilton oder so, wo einfach
ja, das klar.
Der gesamte Plot gesungen wird, obwohl es da überhaupt keinen Grund in der Geschichte für gibt, so wie
Musicals. Ich höre da eine Kritik, die mir nicht gefällt.
Nein, ich habe ja Hamilton auch ganz viele Punkte gegeben, aber es ist ja schon so, wenn du ein Musical guckst, dann singen sie halt die Geschichte, ja, und aber in der Geschichte kommen keine Sänger vor. Es gibt keinen Grund aus der Geschichte heraus, dass gesungen wird. Und hier ist es ja anders. Hier folgen wir einer Band und auch einer zweiten Band und die machen so ein Band-Battle und so, und dass jetzt eine Band dauernd singt oder halt auch mal in ihrem privaten Bereich irgendwie mal vor sich hin singen, weil das nun mal ihre Profession ist, dadurch wirkte das nicht wie ein Musical auf mich. Also als du das jetzt eben zusammengefasst hast und gleich in deiner Zusammenfassung das Wort Musical benutzt hast, wenn ich den hätte zusammenfassen müssen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so kategorisiert. Klar, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, sehe ich schon, was du meinst, aber meine Ablehnung kommt nicht daher, dass ich das als Musical wahrnehme. Das ist, glaube ich, was ich sagen will.
Also ich finde, was ihn auch so ein bisschen zum Musical macht, ist sind so diese Szenenwechsel, also diese, zum Beispiel diese Entscheidung, dass sie jetzt nicht Pause machen auf der Couch, sondern dass sie jetzt den nächsten Song promoten.
Das ist auch so eine dumme Szene.
Ja, völlig.
Warum, was fandst du darin schlimm?
Hä?
Was fandst du darin schlimm?
Nee, weil das einfach so der Darsteller läuft in so einen Fehler frontal rein, den man einfach 100 Meter gegen den Wind sieht. Also so, okay, wir sind jetzt fertig. So, alles klar, ich drücke auf Release. Bitte was? Ihr habt gesagt, wir machen jetzt Pause? Also das fand ich irgendwie... Also
ja, aber dadurch kam halt eine Beschleunigung rein, dass sie eben quasi sofort wieder in Klamotte waren und der Song lief. Und dann war da, glaube ich, sofort auch ein Schnitt zum... wie die das aufnehmen und so.
Ich
fand das eben musicalhaft. Diese Sprünge.
Ja, aber es hätte halt nichts getan, zu sagen, wir machen 2 Wochen Pause und 2 Szenen zu zeigen und dann einen Schnitt zu machen und dann genauso weiterzumachen wie vorher.
Mhm.
Also.
Ja, aber die ist ja eine Getriebene. Die ist ja.
Ja.
Ist ja von Dämonen besessen, von sich selbst im Endeffekt.
Ja. Apropos Dämonen und besessen. Ich hatte, hab mir das aufgeschrieben, komme ich jetzt erst wieder drauf, weil ich es gerade lese. Ich hatte am Schluss und auch zwischendurch schon mal dieses Fan-Sein und wie die Fans dargestellt werden, ganz, ganz unangenehme Sekten-Vibes.
Mhm. Ja, total. Ja.
Also das war so...
War ja so bewusst.
Ja, ja,
aber ja auch... Im Bann.
Ja, aber auch den Girls gegenüber. Also unseren Guten. Irgendwie, da war ich so...
Vielleicht sind sie da ein bisschen selbstkritisch, ich weiß es nicht.
Ja. Also das fand ich zumindest unangenehm und in der Darstellung natürlich schon irgendwie richtig und wichtig, aber
auch teilweise so ein bisschen dümmlich wurden die Fans dargestellt, oder? So.
Ja, die waren komplett verblendet.
Ja,
das war ja nicht unerträglich. Los
zwischen den Ohren, ja.
Ja, aber auch das, also es, so.
Ja gut, aber das war ja Teil der Story, ja? Also dass die Fans im Endeffekt eine die Masse sind, die Macht ausmachen und dass man die halt auch hin und her schiebt und ja. Dass die keine freie Entscheidung haben eigentlich.
Ja, das ist vielleicht noch das Diebeste, was du da rein interpretieren kannst, ja.
Fan als Macht.
Ja, haben doch die Dämonen sogar diskutiert. Es war doch, als die vom ja. Teufel oder was das war, losgeschickt wurden, haben die auch genau darüber gesprochen.
Ja. Ich fand halt die Fallhöhe von dem ganzen Film auch so dünn. Also, habt ihr jemals den Gegner irgendwie als ernsthaft bedrohlich wahrgenommen? Habt ihr jemals für eine Sekunde...
Die Dämonen sahen schon lustig aus, muss ich ja sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber der Teufel war nicht teuflisch. Der Typ war von Anfang an irgendwie klar, dass er am Ende... ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber das so die ganze Fallhöhe, also zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwie Angst um unsere Heldinnen oder so. Es plätscherte halt so. Es wurde viel gesungen und es war sehr, sehr bunt. Ja, und irgendwann hat sie kurz Ananasaugen und das ist alles schön und gut, aber so. Ja,
diese Szene fand ich echt, also diese Szene fand ich so lustig, wie die zum ersten Mal die Jungs sehen. Das war's, also das
ist so dämlich.
Mit dem Waschbrett, Bauch, Augen und dann ziehen die, oh, das, also das war wirklich, wirklich
ich
auch, gut.
Ich fand's sehr lustig, aber es ist natürlich ein müder Gag, klar. Ist, ja, am Ende sind wir nicht die Zielgruppe, machen wir uns nichts vor. Nicht so ganz.
Also, alte weiße Dudes.
Ja, es ist dann doch eher für 14-jährige Mädchen, aber und natürlich Jungs auch, klar.
Habt ihr es eigentlich mit euren Kindern geguckt?
Nee, das war, nee. Ich glaub, war mir klar, dass es noch unangemessen ist und ich finde, das hat sich auch bestätigt. Sowohl, ja gut, die Liebesgeschichte war ja völlig harmlos, aber das Dämonengeschnetzel, ich weiß nicht, wäre wahrscheinlich noch ein bisschen heftig gewesen für meine Kinder.
Ja, würde ich auch so sehen.
Also, ich weiß nicht, vielleicht ab 12 dann oder so.
Wie ist der denn freigegeben? Wissen wir das?
FSK 6, aber...
6. Ja, ich habe am Wochenende mich mit Freunden getroffen, die haben Kinder, die 18, zwei Mädchen, die 18 und die haben ihn schon mehrfach gesehen und finden ihn ganz toll, aber weiß nicht, heißt jetzt nichts für mich. Ich finde ihn noch nicht ganz angemessen für einen Achtjährigen.
Ja, ich glaube, meine Tochter würde das wahrscheinlich, die mag so Monster und so nicht so wahnsinnig gern. Die würde das wahrscheinlich auch gar nicht gucken wollen, aber ja.
Ja, und auch
ich glaube nicht, dass es jemanden verstört, da ist ja nichts ernsthaft Schlimmes drin, aber.
Ja gut, die Monster werden schon ganz schön zerschnetzelt, gell? Also, ja, die gehen immer in rot-pinkes Glitzern auf, aber im Endeffekt werden sie zerschnetzelt. Ja. Mit dem Schwert. Also. und der eine wird doch enthauptet sogar, da rollt doch der Kopf nicht lang.
Echt?
Ja. Ja.
Siehst du mal, wie abgestumpft man schon ist. <Der ganze Kopf>.
Und ja, und die Liebesgeschichte, oder die, nicht die Liebesgeschichte, die ist, finde ich, harmlos, aber dieses, wie die reagieren, dieses verliebte Geifen, ist ja eher nicht verliebt, ist ja eher triebhaft.
Ja, genau, dieses auf so optische Reize, der ja. Ist halt so schön und deshalb flasht es mich komplett weg, wie was für ein Waschbrettbauch so. Der hat und
ja,
wie,
ist ja auch vielleicht ein bisschen unangemessen für eine Achtjährige oder für einen Zehnjährigen.
Ja, vor allem also. Es ist für Präpubertär halt nicht so richtig zu verstehen auch.
Nee, es ist eigentlich pubertär, es ist nicht präpubertär, genau.
Nee, ich meine, es ist für Präpubertäre genau. Nicht zu verstehen, genau, das meinte ich.
Ja. Was machen wir jetzt daraus?
Unterschiedliches, würde ich vermuten.
Eigentlich werden wir uns heute nett. Das
genau. Ja. Was wir vielleicht noch erwähnen könnten, was ich jetzt schon ein bisschen reinkonstruiert finde, aber kann man schon so sehen, dass eben auch so eine Trans-Thematik reingedeutet wird von manchen. Ja, kann man, wenn man mag, machen. Aber
von ihr jetzt bei ihr?
Ja, ich glaube bei ihr, also überhaupt bei dieser, ja, im Endeffekt schon bei dieser Geschichte. Entscheidest du dich, deine Dämonen-Dings, die dir zugeschrieben wurde bei Geburt, anzunehmen oder nicht und so. Also, denke ich.
Ja, weiß ich nicht. Also,
ja, weiß ich nicht.
Genau. Also was, ja, man, dass man sich annimmt, wie man ist, ja, okay, so weit würde ich da mitgehen, aber und dass man natürlich auch.
Kann man schon rein deuten, wenn man will, aber man muss nicht. Also es ist nicht so zwingend, finde ich. Es ist nicht so zwingend wie bei Luca.
Ne, ja, das nicht. Na gut, ich habe als erster gemeckert, dann gebe ich auch als erster Punkte. wie gesagt, mich hat das überhaupt nicht abgeholt. Ich verstehe, was man daran, glaube ich, schön finden kann, wenn man, wie du sagst, ein 14-jähriges Mädchen ist. Bin ich nicht. Und von daher, von mir kriegt das 3 Punkte. Ich, nee, not my cup of tea.
Okay. Stefan.
Ich bin ja reingegangen in der Erwartung, 8-9 Punkte zu geben. Ich lande jetzt bei 6,5, 7 Punkten lande ich. Ja, vielleicht habe ich mir mehr erwartet. Vielleicht habe ich auch, mein Coming of Age Girl nicht richtig channeln können.
Ja, stimmt.
Denn sonst ist Coming of Age ist ja sonst sowas von für mich. Aber irgendwie, ja, ich fürchte ein bisschen zu viel erwartet.
Ja. Aber dafür noch relativ hohe Punkte.
Ja, 7,5. Ja, was habe ich gesagt?
7.
Geht schon Richtung Meisterwerk.
Ja, 7 ist halt alles, was ich nicht hasse, gibt mir mal 7.
Ja, das ist ja bei mir anders. Ja, ich komme da auch irgendwo raus. Wie gesagt, ich habe nicht geweint. Mich hat es schon gecatcht. Gerade die Musik fand ich wirklich toll. Und ich fand es auch einen lustigen Spaß. Ich fand Kleinigkeiten gut und ich fand es auch sonst so storymäßig. Also ja, wir sind nicht die Zielgruppe, aber mir hat es Spaß gemacht. Also und wie gesagt, ich habe es dann gleich nochmal angemacht. Ich habe es dann nicht mehr fertig geschaut dann, aber das hat für mich schon gepasst und ich gebe deswegen, gebe ich 7,5 oder gebe ich 8? Nee, ich geb 7,5. So richtig, richtig abgeholt bin ich nicht, aber naja, 7,5 bis 8. Also 7,75.
In der IMDb ist in Deutschland 8 die am meisten vergebene Punktzahl.
Ah, okay. Ja, da bin ich.
Und 7 die zweitmeist vergebene.
Ja.
Und 3 Punkte übrigens die am wenigsten vergebene.
Also mir macht schon Spaß. Also wenn ich Schnipsel davon oder das Lied in verschiedenen Interpretationen, habe ich eine wunderbare Golden. Das ist so ein Typ, der singt irgendwelche Lieder im Stil von was anderem und der hat Golden, also den Titelsong im Stil von System of a Down gesungen. Ist ganz wunderbar.
Das ist ja deins.
Ja.
Das würde ich mir auch noch anhören.
Genau. Aber das, also mir macht das Spaß, wenn ich das sehe und wenn ich das reingespült kriege und deswegen, ja, schon Tendenz zu 8.
Okay, ich glaube, ich will ihn ja gar nicht erkennen, aber das ist wieder mein...
Ich hab's jetzt im Ohr. Das ist so ein krasser Ohrwurm. Golden. Naja.
Nee. Ich habe irgend so einen Golden James Bond Soundtrack im Ohr, wenn ich an Golden denke.
Ich muss mal gucken, ob ich das wieder finde. Dann hefte ich das mal in unser Dings. Unseren Artikel.
Ja.
Da werde ich ja noch was anderes reinheften, aber darüber spreche ich später. Da bin ich wesentlich hypter. Hypter, was ein Wort.
Okay, bis dahin trinken wir.
Yeah.
Und es ist Zeit für die Droge der Wahl. Ich gehe mal Eis holen.
Mhm.
Und wir hören uns gleich hier wieder.
Ja, ich habe die letzten 2 Wochen einen Haufen Alkohol getrunken. Vor allem sehr regelmäßig. Nicht so viel, aber sehr regelmäßig. Und deswegen habe ich keine große Lust auf Alkohol. Deswegen hier ein Wasser. Aber ich habe, weil es so wahnsinnig gut passt, mir trotzdem Alkohol geholt, wo ich jetzt auch einen von trinken werde, aber eben nur einen. Und zwar ist das Danziger Goldwasser, weil golden, ja?
Oh, okay.
Und ich hatte die Wahl zwischen, ich habe noch einen anderen Likör, irgendwie Klostergold oder sowas, wo auch echtes Blattgold drin rumschwirrt, so wie in dem Danziger Goldwasser auch. Aber ich habe das Original noch gefunden.
Okay. Ich habe überlegt, ob mir was einfällt, was sie da getrunken haben und mir ist nichts eingefallen. Ich weiß auch nicht, haben die Alkohol getrunken in dem Film? Nicht so richtig,
die
oder?
Die haben Traubensaft getrunken.
Ja, siehst du. Ich hätte sogar frische Trauben aus dem Garten da, aber die sind noch nicht.
Wurde ihr doch verkauft als Tinktur oder sowas. Man hat festgestellt, dass es Grape Juice ist.
Grape Juice, ja, ich erinnere mich. Dem lustigen Augenmann. Ich war vorhin im Supermarkt und dann stand ich da so und dachte, was nimmst du jetzt mit, was trinkst du da, du hast keine koreanischen Schnäpse, dann ist auch egal, dann kannst du irgendwas kaufen und dann lief ich an diesem Regal mit den pre-chilled, pre-mixed Drinks vorbei und habe jetzt mal ganz untypisch für uns Premix Gentleman Jack Coca-Cola gekauft.
Ach hey, in der Dose?
Oh Gott. In der Dose, genau.
Das ist ja schrecklich. Gott, oh Gott. Why?
Einfach so. Because I can. Dann muss ich keine Coca-Cola kaufen, um es hier selber zu mixen. Ich habe auch, glaube ich, gar keinen Gentleman Jack da. Aber ich dachte mir, wenn da wirklich nur die zwei Sachen drin sind, dann können sie ja so viel nicht falsch machen eigentlich, oder?
Naja, ist halt Jack Daniels drin, aber nee.
Ja, aber der Gentleman Jack ist doch ganz okay.
Ja, ich mag irgendwie, ich weiß nicht, bin mit Jackie nie warm geworden.
So, und damit es aber ein bisschen Stil hat, habe ich das jetzt hier in einen Kristalltumbler gegossen. Auf Eis von einer Party, über die wir an einem anderen Tag reden werden.
Ich glaube, so ist es nicht gedacht, dass man es aus der Dose in einen Tumbler gießt.
Habe ich jetzt aber. Cheers.
Cheers, zum Wohl.
Stefan, was gibt's bei dir? Was hast du mit dem Eis gemacht?
Ich habe gerade einen Drink geshaked.
Ja, haben wir gehört.
Wir waren ja am Wochenende auf einer Feier, wo wir ein paar Cocktails machen durften. Mhm. Und da hatte ich noch Zitronensaft übrig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du dir einfach einen schönen Sour. Und deswegen habe ich mir einfach, weil ich ihn lange nicht mehr hatte, einen Whisky Sour gemacht mit Bourbon und ein paar Dashes Angostura Bitter und Zitronenzucker. Und das in meinem Mini-Shaker. Ich habe mir irgendwann mal vor 100 Jahren einen Shaker, der nur halb so groß ist wie die normalen Shaker, gekauft. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
Die sind süß, ich habe auch so einen.
Hab jetzt den quasi, also ein kleiner Boston Shaker quasi, und hab jetzt den gerade verwendet.
Ach, du hast richtig mit Glas?
Ja.
Süß. Ich habe so einen mit Kappe, den habe ich aus Japan mitgenommen. Die Japaner benutzen da immer diese Dreiteiler. Mhm. Und den aber in Mini.
Ja. Okay.
Der ist tatsächlich als Dreiteiler viel besser als die großen Dreiteiler, weil die kriegt man ja nie auf, Drecksdinger.
Ja.
Aber der kleine ist super.
Ja.
Also was soll das jetzt, ein Whisky Sour?
Ein Whisky Sour, genau.
Ja, sehr schön. Na, du hast den Zitronensaft von der Party, ich habe die Eiswürfel von der Party jetzt hier
genau.
Im Glas. Also das wird hier alles weiterverwendet.
Boah, der ist richtig gut, das Goldwasser. Krass, man sollte das häufiger trinken.
Goldwasser?
Hm, ja, golden.
Was?
Gut, weiter geht's.
Was hast du getrunken, Bob?
Gentleman Jack Cola. Ich weiß, dass das aus direkt aus deinem Hirn wieder gelöscht hast.
Das kann er nicht ernst meinen.
doch. Es schmeckt genau so, wie wenn man das auch zusammenschütten würde. Da ist nichts anders dran.
Natürlich nicht.
Man kann das
wollen ja auch genau
Mischungsverhältnis nicht beeinflussen. Mhm. Aber es ist die Cola, die man nehmen würde. Und es ist ein amerikanischer Whisky, einer von den etwas nicht ganz bottom shelf sozusagen. Middle shelf oder wie sagt man? Den man da durchaus in Frage kommen sehen könnte.
Und die Menge der Kohlensäure ist nicht wie in Cola, sondern ist auch, wie es im Gemisch wäre.
Aha.
Weil die könnten das ja mit Kohlensäure aufplustern, dass es geil ist. Nee,
würde ich sagen, ist weniger blubberig als Cola. Kann ich jetzt nicht ganz empirisch, jetzt sind da auch Eiswürfel drin, natürlich, die das so ein bisschen rausmachen direkt, aber ich nehme das so wahr, wie ich das auch erwarten würde, wenn ich die beiden Sachen zusammenschütte.
Du kannst ja noch mal ein, zwei Dosen kaufen und dann, wenn wir unsere gemeinsame Urlaubsfahrt antreten, können wir das kurz vorm Ziel noch schön. Cheers!
Das ist eine verdammt gute Idee.
ja, das stimmt.
Warte.
Brauchen wir nur irgendein Kühlelement.
Ich erinnere mich noch an die Fahrt von vor 20 Jahren. Jetzt.
Hey, neue Erinnerung, 18.09.
Genau, im Handschuhfach warmer Gin. Und wo wir dann immer wenn klar war, so, okay, jetzt bin ich das letzte Mal gefahren, gib mal den Gin her. sind noch 6 Stunden, aber ich kann mich jetzt schon mal volllaufen lassen.
Eine Gin-Marke, die mir vorhin begegnet ist in meinem Schrank, werde ich natürlich wieder mitnehmen, ist ja klar.
Den guten Orsons,
der viel besser jetzt ist, als er früher war.
Ja, ja.
Du willst ihn wirklich wieder mitnehmen?
Natürlich,
den habe ich dir doch irgendwann mal zum Geburtstag mitgebracht.
Ja, genau.
Zu irgendwas, gell?
Wahrscheinlich nicht zum Geburtstag, ein bisschen zu schäbig.
Also ich habe das jetzt mal hier in meine To-Do-Liste reingetippert, reingesiri diktiert, wie ihr vielleicht gehört habt. Sehr gut.
Ja, so wie alle anderen jetzt auch. Ja. Ist immer schön, wenn man on-air Siri-Befehle gibt. Siri ist so dumm. Ja.
Aber es ist doch schön, dass jetzt alle Hörer am 18. Gentleman Jack Cola kaufen müssen.
Und dann können sie ein paar Tage später gemeinsam mit uns einen trinken.
Wir werden übrigens nicht bezahlt von Jack Daniels.
Nee,
man könnte es fast meinen langsam.
Hier, Firma Jack Daniels, wer ist dahinter? Was bestimmt Diageo, oder?
Der, ja,
ich weiß es ehrlich gesagt.
Ja, ist glaube ich Diageo.
Ja, also her mit der Kohle. Wir haben auch hier erwähnt.
Ja, hier, 60 Cent.
Scheißt uns mit eurem Geld zu, bitte. Danke.
Apropos Zuschauer, nee, das war ja schlechte Überleitung. Oder wolltest du noch was sagen, Bob?
Nee, ich weiß nicht, was kommt rein. Denn? Wo hast du die Überleitung hin?
Fall for me.
Hä?
Hat nichts mit nichts zu tun?
Ja, außer, ja, nee. Ist halt blöd, wenn du aufs Klo musst und zuscheißen musst und dann ist das Wasser ausgefallen.
Aber, ja.
Klär uns auf.
Genau.
Wir können dir nicht folgen.
Der Christoph hat meinen nächsten Wunsch gepickt. Spontan? Nein, stimmt nicht ganz.
Also ich war auf keinen Fall davon ausgegangen, dass einer von euch einen Erotic-Thriller nimmt. Das bin doch immer nur ich, der sowas macht.
Ja, ich wäre mir da nicht so sicher.
Echt? Weil er hat schon, ich finde so von der Optik und wie dafür geworben wird, hat er schon so, nicht so extrem, aber hat schon so ein bisschen 365 Tage Vibes, oder?
Ja. Ja, aber also Trailer oder so, ich habe mir nochmal angeguckt, der sieht irgendwie, also der hat halt dieses gute Gefühl, man ist auf Mallorca und macht ein bisschen Urlaub dort.
Ja, das hat er eh. Also das gut, das hatte 365 Tage, gerade der zweite Film, ja in einem Maße, wo es uns gestört hat, also mit diesen Drohnenaufnahmen und so. das hat er hier schon auch, ja, hat auch Drohnenaufnahmen. Aber du hast recht, er macht wirklich Lust auf Urlaub auf Mallorca. Und zwar so Finca-Urlaub, also nicht so Ballermann.
Genau das, was wir letztes Jahr gemacht haben, also diese Finca, die hat mich schon sehr an das erinnert, was wir letztes Jahr hatten.
Ich glaube, der Ballermann wird ja quasi ausgespart. Also es ist schon Clubszene, wird schon thematisiert, aber eben nicht Ballermann.
Ja, aber auch viel, viel edler. So.
Ja. Ja, wir folgen hier einer deutschen, ein paar 30-Jährigen, glaube ich, die ihre Schwester auf Mallorca besucht. Ihre jüngere Schwester, die sich dort verliebt hat. Und wie sich relativ schnell rausstellt, ist das ein bisschen shady, dieser neue Verlobte, der ist schon der Verlobte, ist nicht so ganz klar, ob der vielleicht irgendwie in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Und unsere Protagonistin fängt dann auch direkt ein stürmisches Techtelmechtel mit einem Barkeeper an. Und auch bei dem ist nicht so klar, sein Hintergrund ist und das sind halt, ja, es ist Kriminalität und es ist ein klassischer Erotic-Thriller der 90er Jahre. Ein bisschen nicht wahnsinnig gut gemachter Softsex und viel schöne Bilder, schöne Menschen und ein bisschen Kriminalität.
Mhm.
Ja, Stefan, wie hat uns das gefallen über die Lust auf Mallorca hinweg?
Joa. Also, wird nicht mein neuer Lieblingsfilm. Ich habe ihn irgendwie in zwei Etappen geguckt. Und irgendwie, ich glaube, ich habe den K-Pop dazwischen geschaut. Ich habe mir Samstag angefangen, da habe ich Sonntag Football geguckt, Montag K-Pop und Dienstag, weil wir nicht aufgenommen haben, habe ich dann hier den Rest davon geguckt. Also so ein bisschen auseinandergerissen. Aber ich hatte immer wieder Lust, da hinzukommen und nicht wegen der nackten Menschen, sondern wegen der schönen Landschaftsaufnahmen. Also das war wirklich, das hat mich sehr, also ja, ich war letztes Jahr da, so in einem, zum Glück nicht im gleichen Setting, aber in einer ähnlichen Umgebung. Auch diese karge Landschaft, die es drumherum gab, das war halt bei uns in dieser Finca auch so, dass halt, du gehst drei Schritte weg von dem Haus, wo nicht irgendeine Sprinkleranlage läuft und es ist halt einfach trocken und irgendwie beim ersten Mal läufst du barfuß fröhlich da rum und beim zweiten Mal weißt du, nein, auf keinen Fall barfuß, weil und gerade mit meinen zarten Füßchen, die Spannung war okayisch. Ich fand's nicht sehr vorhersehbar irgendwie.
Echt nicht?
Nee.
Ich fand's sehr vorhersehbar.
Echt? Also, ja, wie es alles sein wird, aber nicht, wie sich's auflösen würde.
Ja.
Also, die beiden schon, aber der Rest drumherum.
Ich fand's nicht weniger vorhersehbar als K-Pop Demon Hunters. Aber ja, ist auch egal am Ende. Also ich fand
ja,
auch
er war ja auch der Dämon.
Genau. Ich fand es war gute Unterhaltung. Klar war es zum Teil ein bisschen cheesy, aber ja, so what? Also es hat ein gutes Gefühl gemacht. Ja, die Sexszenen, muss ich sagen, also gerade, ich weiß jetzt gar nicht, beim Vaginalsex, aber vor allem beim Oralsex, also beim Cunnilingus war es, hat man halt extrem gesehen, dass er halt mit dem Kopf 30 Zentimeter von ihrem Dings weg ist. Ja, es war wirklich so.
Das hat sie am Bauch geleckt.
Nee, also am Oberschenkel. Ja, also er war lateral versetzt und auch auf Entfernung.
Lateral versetzt, sehr schön. Haben wir das auch geklärt.
Also es war halt, er hat man halt sehr gesehen und dadurch halt wenig Immersion, also naja.
Du musst da durchgucken durch dieses Bild. Du musst dir
ja, das stimmt. Man das muss sich einfach vorstellen, quasi, dass das, ja. Das, aber wenn man
aber wenn du dann halt bei der anderen Szene, wo sie am Strand da irgendwie wenn sie ins Wasser springen und dann an den Strand schwimmen und sie dann beide so komplett voll Sand sind.
Ja, dann
auch. Mir denke so, dann kannst du auch mit Schmückpapier wichsen. Das ist nicht schön. Ja,
das dachte ich mir auch. So ein Trope, aber das ist so Quatsch. Aber also, wenn man die Sexszenen mit denen von 365 Tagen vergleicht, also das ist halt schon wesentlich, aber da wird ja eh gemunkelt, dass die eventuell sogar echt waren. Aber gut, also das war nicht so richtig gut gemacht hier, aber ja, sei es drum. Aber sonst war das schon solider ja. Film, finde ich.
Gute Unterhaltung. Aber ich würde nicht ganz so viele Punkte geben wie für
würde ich auch nicht.
Für K-Pop, aber
Hat schon Spaß gemacht. Also war unterhaltsam, schöne Bilder, schöne Menschen. Was ich cool fand, war, dass die Protagonistin, dass die ganz deutlich auch die Schauspielerin in ihren 30ern war und dass da jetzt nicht eine 25-Jährige genommen haben, ja. Sondern man hat ja angesehen, dass die Mitte 30 ist. Das fand ich wirklich gut. Und die anderen auch. Also auch ihre Schwester, die war sogar jünger besetzt. Die ist auch in den 30ern. Die war hier als Ende 20, glaube ich, besetzt. Mhm. Und auch der Typ, der ihr Love Interest, hat ziemlich genau ihr Alter. Ich glaube, ist ein Jahr jünger oder so. Also das hat alles sehr gut gepasst und war dadurch sehr sehr greifbar, finde ich. Also
ja, es war nicht so gut. Unecht viel zu jung oder so.
Ja, genau. Also das fand ich wirklich cool. Also und war eben auch so, ja, die war schon normschön, klar, aber nicht so super künstlich irgendwie. Also die wirkt wie eine normale Frau. Also fand ich sehr angenehm. Mhm. Also ja, und auch sehr unverbrauchtes Gesicht. Also ich kannte die nicht von irgendwas anderem. Ja.
Die Jungs waren ein bisschen zu hart durchtrainiert.
Ja, der Junge war eben, also der Typ war nicht mein Fall. Also ich fand auch seine Kinnpartie und so, das, also ja, ich stand nicht auf ihn, aber gut.
Muss der hat so ein Überbiss.
Ja, der hat
irgendwas also Komisches. Irgendwie hat der, also würde der Unterkiefer ein bisschen vorschieben.
Ja. Ich fand ihn nicht attraktiv.
Also aber geht der Unterkiefer hat euch abgeturnt, ja.
Kann nicht alles an einem Mann toll sein. Manchmal ist der Unterkiefer.
Aber wer natürlich sehr lächerlich war der auf den ersten Blick als Ultra-Bösewicht zu erkennende Thomas Kretschmann. Das war ja wirklich lächerlich mit diesem Schnauzbart dann noch. Und hatte ja, okay, siehst halt aus wie so ein, keine Ahnung, aus so einem Zorro-Film, so ein Bösewicht, so ein Plantagenbesitzer oder keine Ahnung.
Der war schon unsinnig.
Das
Mann,
war so
Mann,
sehr
Mann.
Lächerlich, aber gut. Es waren schon ein paar Klischees waren schon drin. Also, aber schöne Locations. Sogar diese Billig-Location oder diese Absteige, wo er dann wohnt, selbst das war ja cool irgendwie surfermäßig.
Ja, oh ja, wow.
Richtig schön.
Da habe ich gedacht, so sowas hätten wir buchen sollen, das ist vielleicht ein bisschen klein, aber.
Ja, genau. Es war alles super Urlaub. Schön. Es war alles, man dachte, ja, da will ich Urlaub machen. Ah, nee, da will ich Urlaub machen. Oder hier.
Ja. Ja, aber auch in so einer Finca.
Das ist, ja, total.
Könnte einem schlimmer gehen.
Es war schon ein bisschen ein Mallorca-Werbespot, muss man sagen.
Ja, auch das.
Aber kann man schon gucken. Also es kriegt keine ganz schlechten Bewertungen von uns.
Nee.
So, was haben wir denn noch?
Gut, du hast noch Squid Game 3 geschaut.
Ja, da habe ich sogar eine Überleitung von K-Pop Demon Hunters, weil nämlich der Teufel, soweit ich weiß, wir nennen den immer Teufel, das ist irgend so ein Oberdämon, der wird gesprochen von einem koreanischen Schauspieler, der bei Squid Game auch, Überraschung, der Oberbösewicht ist. Also er scheint darauf irgendwie geeicht zu sein. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Er ist, glaube ich, ein bekannter Schauspieler. Ja, ich habe Squid Game 3 geschaut, was ja eigentlich nicht Squid Game 3 ist, sondern eigentlich Squid Game 2, zweiter Teil vom 2. Mhm. Also die haben das war ja mit Cliffhanger und so, sehr ärgerlich, die zweite Staffel. Und jetzt kommt halt der zweite Teil der zweiten Staffel, was sie Squid Game 3 nennen. Ja, es macht halt das, was Squid Game halt macht. Es erzählt ein bisschen zu langsam mittlerweile. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es in der ersten Staffel besser war. Also zum Teil ist es ein bisschen Kaugummi-mäßig. Dann, wie die Leute sterben, ist zum Teil massiv vorhersehbar. Also es gibt eine Transfrau, die schon so eine ziemlich zentrale Rolle auch hat. Also wenn die halt stirbt, das sieht man halt meilenweit kommen. Und also man kann fast sagen so, okay, 3, 2, 1, bumm, und dann ist sie tot. Also es ist wirklich schlimm. Obwohl die nicht in dem Spiel, oder doch, die stirbt im Spiel, aber trotzdem, also dann, was ich nicht kann, ist walzte Geburtsszenen in Serien machen mir einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich da traumatisiert bin von der Geburt meines ersten Sohnes. Ich glaube, es langweilt mich aber auch einfach, weil es einfach so es ist halt so manipulativ, so übertrieben. Ja. Jetzt berühre ich dich damit, dass ich dir halt eine Geburt zeige, die halt immer berührend ist und krass ist und so. Aber ich finde die halt.
Ist sie denn wenigstens in der Regel realistisch oder ist sie so Fernsehgeburtmäßig?
Nee, die ist schon, das kann man ja heutzutage schon besser. Ja, klar, realistisch ist nicht, logisch. Aber ja, weitestgehend, nee, so richtig realistisch ist sie nicht. Aber es ist nicht Fernsehgeburt. Es ist schon so, wie halt, ja, wie so eine Geburt sein kann. Das alles danach, also sobald das Kind auf der Welt ist, das ist halt völlig unrealistisch. Aber die Geburt ja schon, aber so wie es auch bei...
sind doch übrigens immer schon anderthalb Jahre alt.
Ja, das ist ganz alt nicht, aber auf jeden Fall ein paar Wochen, ja. Ja, bei Handmaid's Tale hat mich das auch so genervt. Ewig lange Szene, ja. Gefühlt eine halbe Folge gebärt die da das Kind, was ja schon realistisch ist, natürlich. Aber ich will das nicht sehen. Und es langweilt mich auch, ja. Ich war bei einer richtigen Geburt dabei. Ich brauche jetzt nicht eine halbe Stunde dabei zuschauen, wie eine Geburt im Fernsehen dargestellt wird. Also wirklich, das will ich nicht sehen bei Squid Games. Also langweilt mich dann auch. Und ja, alles andere zu den Spielen und so, es ist halt super brutal, super nihilistisch, sehr auf die Nase, diese Gesellschaftskritik, also viel zu sehr auf die Nase. Und es nutzt sich halt ab. Also wo ich dann auch sagen kann, okay, ja, für das war es jetzt okay. Wir haben es jetzt alle kapiert, die Menschen sind, ja, der Mensch ist sich selbst ein Wolf oder wie, oder sein, ach, keine Ahnung, wie das Zitat heißt, ja. Ja, ist so, wissen wir, und Konsumgesellschaft ist super scheiße und Materialismus und so weiter und bla bla bla. Ja, alles haben wir verstanden. Jetzt können wir es auch gut sein lassen. Aber es ist halt, es kommt halt am Ende der Ausblick auf die amerikanische Staffel und dass das jetzt halt weltweit ein Franchise wird und dass Kate Blanchett mitspielt und sowas. Ja, also Kate Blanchett kommt schon vor.
Ach je.
Genau. Also uns ist da halt die große Squid Game Welt ist halt hier aufgemacht. Man wird diese Kuh jetzt melken, bis sie nicht mehr laufen kann. Das wird wahnsinnig langweilig und es wird uns halt gehen wie bei Haus des Geldes auch, dass wir halt irgendwann ja in einer Co-Abhängigkeit sind und also mir wird es so gehen und ich es halt doch gucken muss, weil ich irgendwie einen inneren Zwang darin sehe, das zu gucken, aber ich werde mich darüber ärgern und es wird mich langweilen. Also es ist schrecklich. Vielleicht kann ich über meinen Schatten springen und es nicht schauen, wer weiß. Aber ja, naja, man kann das, also die dritte Staffel, man kann das schon schauen. Die funktioniert schon, aber und es ist auch ja ganz, ganz schön, eben diese Auflösung der zweiten Staffel zu schauen, aber insgesamt komme ich zu dem Schluss, man hätte einfach diese erste Staffel machen sollen und das als Kunstwerk stehen lassen und dann nicht keine zweite, keine dritte und bitte keine weltweites Franchise daraus machen. Aber genau das machen sie jetzt.
Okay.
Ich finde, sie machen so ein bisschen kaputt damit. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird's auch super.
Ganz sicher wird's.
Ja.
Ja.
Du siehst uns ratlos und ein bisschen froh, dass wir nicht diese, wie hast du es gerade genannt? Den
inneren Zwang verspüren.
Ja, den inneren Zwang verspüren.
Das haben wir ja zum Glück gar nicht.
Weil der Stefan nicht.
Der Stefan hat es nicht. Ich habe das ja schon manchmal, wenn ich so eingestiegen bin, aber wenn ich das dann jetzt so höre, denke ich mir, ah ja, gut, dass du das, dieser Kelch an mir vorüberging, sozusagen.
Worauf ich mich ja freue, ist, es kommt in Kürze eine neue Staffel Alice in Borderland, was ja auch eine Battle Royale-Version ist, wie das hier ja auch. Aber da freue ich mich drauf. Also, weil das war bisher, war das erfrischend. Mal gucken, wie jetzt die kommende Staffel, ich glaube dritte Staffel. Obwohl es ja auch seltsam war, die letzte Staffel war ja sehr abgeschlossen. Da hatte man das Gefühl, da kann es nicht weitergehen. Also da bin ich gespannt, wie sie das nochmal aufgreifen.
Okay. Weiß jemand, wie es weitergeht? Ach ja, ich weiß es. Mhm. Der Christoph war im Urlaub in Rhodos. Du warst jetzt 2 Wochen abwesend. Hervorragend vertreten, möchte ich sagen.
Ja, sehr. Ich habe es gehört am Strand, wie ihr plaudert.
Und wie war's denn?
Ist der Koloss noch da? Oder haben sie dich als Koloss verwendet? Nein.
Hast du ihn Koloss genannt?
Ich war an der Stelle, wo man sagt, dass der Koloss wohl gestanden habe, aber man sagt auch, dass er da eigentlich nicht gestanden hat. Das ist auch ziemlich egal, finde ich. Rhodos. Ist eine Reise wert? Ist wirklich schön.
Hätte ich Taxa trinken sollen jetzt. Sorry.
Ja, stimmt. Hätte man machen können. Ja, oder Negroni in dem Fall for Me. Oder
Fall for Me, die ist auf Dauer Negroni.
Warum aber hat uns das keiner gesagt?
Ohne darüber zu reden. Das also fand ich schon sehr elegant.
Wir reden über irgendeinen anderen Modedrink, den ich nicht kannte. Kanntest du den?
Nö.
Ganz am Anfang, wo er sagt, du siehst aus, als würdest du das und das trinken. Und dann sagt sie so, ja, das trinkt jeder gerade, schon klar. Ich weiß auch nicht mehr. War, glaube ich, so eine Hugo-Variante.
Immer schön, Leuten zu sagen, wie sie aussehen, als ob sie was trinken würden. Das ist ja okay. Ja.
Rhodos.
Du siehst aus, als bräuchte ich einen Drink, ja.
War schön, war eine wirklich, wir haben einiges erlebt. Wir haben ein wunderbares Hotel am Strand gehabt. Wir haben beim Hotel eine gute Entscheidung getroffen, nämlich das Hotel auszuwählen nach der Vorgabe des Essens. Wir wollten ein Hotel mit landestypischer Kost und hatten dadurch eben nicht Buffet, sondern Menü und hatten da immer die Auswahl zwischen, also sowohl bei der Vorspeise als auch bei der Hauptspeise, immer zwischen 3 Gerichten und da war dann immer was oder in der Regel was ziemlich Griechisches dabei und ein Fleischgericht, ein Fischgericht und
ein vegetarisches. Habt ihr Halbpension gehabt oder musstet ihr das jedes Mal?
Nee, wir hatten Halbpension. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil dadurch die Kinder halt auch nicht nur Schnitzel mit Pommes gegessen haben. Also es gab nie Schnitzel mit Pommes.
Super.
Und halt wirklich jeden Tag was anderes gegessen haben. Das war wirklich gut. Und Der Barkeeper war sehr gut. Ich habe jeden, habe ich nicht die komplette.
Die Leute, die bei Be Real folgen, haben das ja gesehen. Genau. Das war wirklich spektakulär, wie du jeden Tag einen anderen Cocktail gepostet hast. Ja, also wirklich jeden Tag.
Ich habe mich durch die gesamte Barkarte getrunken. Und die waren zum Teil wirklich gut. Also er wusste wirklich, was er tut. Es waren natürlich nicht alle nach meinem Geschmack, aber ich hatte mir vorgenommen, ich trinke alles. Und
es waren mehr als 14. Du warst ja 14 Tage dort, ne? Also.
Ja, nee, es war nicht mehr als 14. Ich glaube, die letzten 3 Tage habe ich wiederholende Drinks getrunken.
Ach so, okay.
Die besten 3 nochmal getrunken, aber es waren, ich glaube, es waren 11.
Aber du hast nur deren Entwicklung getrunken. Also
genau, ich habe nur Signature Drinks getrunken. Oder? Genau. Ich habe nur die Signature
Drinks getrunken. Ja, aber das ist cool. Das ist cool.
Ja, nee, so wirklich cool. Ja, das hat mich ja erst skeptisch gemacht. Wo ich dachte, so 11 Signature Drinks, das ist, ich habe nur 2. Also da bin ich aber skeptisch. Aber nee, war wirklich, der wusste, was er tat. Also es war wirklich zum Teil wirklich mit Finesse. Also sehr gut. Und halt, fantastische Aussicht über eine wunderschöne Bucht. Man saß da auf der Terrasse, auf einer, so einer etwas erhabenen Terrasse über dem Meer, und also, es war wirklich traumhaft. Das Meer selbst, ja, irgendwie 27, 28 Grad oder so. Also selbst meine Frau fand's, konnte reingehen.
Was? Bei 27 naja. Grad?
Ja, erstaunlich, ne?
Vielleicht sogar ich reingekommen.
genau. Hat
sie nicht mal gesagt, unter 36 geht's ja nicht rein?
Ja, hat sie mal gesagt. Ja, nee, aber hat sie ja schon gemacht. Aber sie hat schon gesagt, oh, das ist aber erfrischend.
Also auf dem Foto, ging ihr das noch nicht mal bis zur Gürtellinie.
Ja, genau.
Das war noch runter.
Was ich schon ein bisschen unterschätzt habe, und es war jetzt nicht 40 Grad heiß, sondern es waren immer so um die 32 Grad, war, wie heiß der Strand wird. Wir waren am ersten Tag, waren wir am Strand und sind halt so mit Flipflops zum Strand gelaufen, und da war so mitten auf dem Strand, das ist ein Kiesstrand, also vorne am Meer ist dann Sand, aber so der größte Teil des Strands war eben so Kies, und da war so ein Gebüsch oder so ein, na, wie nennt man das, so Schilf stand da, so ein Schilfrondell, und das hat Schatten gemacht. Und dann haben wir gesagt, cool, da legen wir uns da in den Schatten. Da haben wir da unsere Sachen aufgebaut, und dann wollten wir zum Strand gehen und haben halt nach 3 Schritten gemerkt, der Kies ist halt so heiß, dass man nicht drauf laufen kann, und sind halt sofort wieder zurückgesprungen. Es war unmöglich, zum Strand zu kommen barfuß, also nicht mal so, ich halte das jetzt durch und renne da schnell, also nicht möglich, also ging einfach nicht. Und da haben wir halt gelernt, dass man bis vor zum Strand muss, und da halt, wo der Kies so feucht ist von der letzten Flut, da muss man sich aufbauen, und da werden auch so Strandmuscheln dabei und sowas, also das war kein Problem. Und also überhaupt, also diese Hitze ist, ich merke halt, dass ich bei 30 Grad habe ich keinen Spaß mehr. Also wir waren auch einmal wandern. Nee, wir waren zweimal wandern. Und einmal waren wir eben so eine längere Wanderung machen, wo wir dann eben morgens um 8 Uhr losgelaufen sind, wo es halt nur 28 Grad waren oder so. Das ging. Aber wenn es dann halt so 30 Grad wurde, so gegen 10, halb 11, boah, da macht's mir nicht mehr so richtig Freude. Also ich bin da nicht für gemacht. Und also diese Landschaft, das ist halt schon auch, ja, wie du sagtest, Stefan, auf Mallorca, aber eben nochmal auf 12 gedreht. Also ist halt wirklich sehr karg. Man fragt sich, warum ist das so eine alte Kulturlandschaft? Also, weil da ist halt nix. Also da ist halt, ja, Ziegen halt, aber du kannst ja nichts anbauen und so. Also
Oliven?
Ja, Oliven, genau. Aber reicht Oliven für, ich meine, klar, wenn du Handel treiben kannst, schon, aber so, das ist ja eine wirklich richtig alte Kulturlandschaft, ne? Die ist ja, weiß nicht, 3000 Jahre alt. Also ist ja wirklich irre alt. Ist mir nicht ganz erklärlich. Also, aber gut.
Immer wenn ich mit Leuten rede, die aus diesen Gegenden kommen oder regelmäßig in diese Gegenden fahren, also im Freundeskreis ein paar Leute, die so aus Andalusien oder so sind, also ist jetzt nicht Griechenland, aber so ungefähr derselbe Breitengrad, dann sagen die immer, ja, das ist eine ganz trockene Hitze, das ist ganz anders als hier. So, das ist dann immer die Aussage.
Ja, stimmt, das ist auch total trocken. Es hat auch nie geregnet, und man sieht auch.
Ich meine, jetzt auch von der Luftfeuchtigkeit so, dass die Hitze dadurch nicht so drückend, nicht so schlimm ist, dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit niedriger ist.
Das mag ja sein, dass es für die Menschen erträglich ist, aber für die Pflanzen halt nicht. Also
klar,
es wächst halt nicht.
Weil du gesagt hast, so ab 30 Grad hast du da keinen Spaß
mehr.
Ja,
das ist ja mein Problem.
Die sagen dann immer, da sind dann 38, 39 Grad, aber man würde das gut aushalten.
Ja, es geht dann auch ein bisschen Wind und so. Was heißt aushalten? Ja, wenn man nichts tut, gell? Aber wenn man sich halt ein bisschen bewegt, wird's halt unerträglich, gell? Nee, also ich finde, das ist eigentlich eine lebensfeindliche Umgebung. Also ich
ja, mein Argument ist auch immer, ich fahre im Sommer nicht mehr in den Süden, weil das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Mein Vater haben sich schon in den späten 90ern bei unserem Urlaub in Rom die Schuhsohlen von den Schuhen abgelöst, weil das so heiß war.
Ja, genau.
Und deshalb Sommerurlaub immer irgendwie nach Norden und Frühjahr und Herbst in den Süden. Ja. Aber ja, du bestätigst das jetzt irgendwie. Aber ja, andere Leute in meinem Umkreis erzählen mir immer das Gegenteil. Sagen, nein, das ist alles gar nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst.
Ja, für Urlauber ist alles fein. Ja, ich meine, ja, wir hatten auch.
Du warst doch Urlauber.
Ja, ich war Urlauber. Ja, ich bin aber da auch ein bisschen empathisch. Wir hatten ja auch eine gute Klimaanlage. Also gehst dann halt mittags, gehst du halt nicht mehr an den Strand. Also wir waren halt vormittags am Strand, wenn wir einen Strandtag hatten, und nachmittags oder abends, aber mittags halt nicht, weil da ist halt zu heiß und da geht man dann nach Hause ins Hotelzimmer mit Klimaanlage.
Ist doch scheiße, wenn du dann mittags deinen Urlaub unterbrechen musst, um im Hotelzimmer rumzuhocken.
Ja, was heißt ihr unterbrechen? Also du machst dann halt mit den Kindern, spielst ein Spiel oder wir hatten glücklicherweise eine Terrasse, die den ganzen Tag im Schatten lag, was wirklich gut war. Und da kannst du dann eben auch mittags auf der Terrasse sitzen. Ist halt über 30 Grad heiß, aber ja, hat schon funktioniert. Also wir saßen nicht die ganze Zeit drin, aber also auch so dieses so nachts ist es zu heiß, um mit einem Laken über dem Körper zu liegen. Ja, also genau. Also das war wirklich. Also es gab ein paar Sachen, als ich wieder zu Hause war, wo ich gemerkt habe, okay, es ist zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langem, dass ich aus dem Urlaub komme und so mehrere Aspekte habe, wo ich wirklich Genuss habe, dass ich wieder hier bin. Also so dieses, oh, ich kann mich zudecken, ich habe die Balkontür offen. Es kommt ein kaltes Lüftchen rein, ja. Das kannte ich da halt, aber das geht halt da nicht, weil es nachts 28 Grad hat. Also du hast halt nachts die Klimaanlage an, musst dann mit deiner Tochter diskutieren, ob 27 Grad zu kalt ist oder so, ja.
Was?
Ja. Ich hab's dann nachts immer auf 25 oder 26 gestellt, aber selbst das ist ja noch ziemlich warm, gell? Also selbst
ja, man sagt, 18 Grad ist eine ideale Schlaftemperatur.
Genau. Also es war, ja, ich meine, klar kommt der 27 Grad kalt vor, wenn sie von draußen kommt, wo es über 30 Grad ist. Ja, logisch. Aber also so ein paar Sachen und also dieses Zudecken,
du schriebst irgendwann so, du konntest nicht irgendwas wegen der Hitze, ich weiß nicht mehr genau, wie deine Formulierung war, du hast irgendwas wegen der Hitze nicht gemacht. Und ich schrieb irgendwie so schnippisch zurück, so was war nochmal dieses Hitze, weil es hier halt irgendwie Nachttemperaturen 15 Grad hat und ich habe auch irgendwie eine Nacht die ganze Nacht die Terrassentür offen gelassen und meine Tochter kam dann morgens im Schlafanzug ins Wohnzimmer, wo wie gesagt die ganze Nacht über die Terrassentür offen war und dann war es halt irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich 17 Grad im Wohnzimmer oder sowas oder 18 oder so morgens beim Frühstück so, hier ist kalt, Hilfe, ich will hier nicht mehr, hier ist kalt. So eine angenehme Sache eigentlich, wenn man so einen Sommer hinter sich hat, dass immer wieder dieses Gefühl von kalt, was man seit langem nicht mehr kannte, mal wieder da ist.
Ja.
Das muss für euch dann schon eine Umstellung gewesen sein, oder? Als du dann zurück warst, so, als ihr aus dem Flugzeug gestiegen seid?
Ja, super angenehm. Es war, ich fand's wirklich toll. Also dieses Kühle hier, das habe ich wirklich sehr, sehr vermisst. Also, es gibt ein paar Sachen, was ich auch überhaupt nicht kann. Ich wusste nicht, dass es da ist. Ich kannte das nur aus einer Hütte in Norwegen, wo das auch so war. Aber das scheint auf den griechischen Inseln üblich zu sein, dass man sein Klopapier nicht ins Klo schmeißen darf, sondern in einen Mülleimer, der neben dem Klo steht.
Ja, ja.
Das ist weit außerhalb meiner Komfortzone.
Das ist echt fies, ja.
Ich habe dir ja vorgeschlagen, was du machen sollst.
Also, ich habe dann auch überlegt, liegt das daran, dass die irgendwie zu kleine Rohre, zu schlechtes Abwassersystem, keine Ahnung, oder liegt es daran, dass sie ihr Abwasser direkt ins Meer leiten und da würde das Papier zu sehr auffallen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, möchte ich Ihnen nichts unterstellen, aber ich finde es, also es macht mir keinen Spaß, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht richtig schlimm, ja, man kann das schon machen, das funktioniert schon, aber ich genieße
jedes Mal, wenn du diesen Eimer aufmachst, um da was reinzuschmeißen, ist halt nicht so nice, ne?
Ja, gut, der wurde jeden Tag gewechselt und so. Aber nee, ich mag das.
Aber auch da, stell mir vor, ey, dein Job ist es, diese Kackeimer von diesen Kackgästen zu leeren.
Ja, genau.
Die jeden Tag da dir das, also nee.
Ja, aber ich stell mir so vor, wie ist das in der Familie? Leert man dann jeden Tag diesen Eimer? Ich weiß es nicht. Ja, also
man lehrt auch nicht jeden Tag den Biomüll, obwohl man das vielleicht sollte.
Ja, genau, aber also, Biomüll nein. ist halt nur es sind nur Essensreste, gell? Und ja, nicht dein eigener Kot.
Ja, aber Fruchtfliegen dran und so. Ja, nee, also, ich sag ja, das ist
im weitesten Sinne auch Essensreste, aber ja.
Ja,
ich bin bei dir.
Also es ist schon, ja, also wo ich sage, oh, das ist nicht meine Komfortzone. Und da war ich, das habe ich wirklich mit Genuss hier das Klopapier wieder ins Klo geschmissen. Also.
Du solltest wenigstens einfach so ein Päckchen mal ins...
Immerhin, egal welches Thema, wenn er im Griechenland, also ihr kriegt das Thema immer auf Klo.
Ja, vor zwei Jahren war diese schwere Geburt in Schottland.
Was ist da los?
Open.
Gut, andere Fragen. Euer Hotel lag ja direkt am Strand. Ihr habt von der Terrasse aus das Meer gesehen, ne? Das war schon. Also ich habe dann euch mal euer Hotel gestalkt und habe da bei Be Real mal auf die Location geklickt und habe mir das angeguckt. Das sah ja schon alles sehr, sehr schick aus. Also
ja,
das war super. Das und dann, was du über den Barkeeper erzählst und über das angeschlossene Restaurant. Ich finde das immer unpraktisch. Wir haben jetzt auch gerade wieder vor, für die Herbstferien ein paar Nächte irgendwo Hotel oder sowas zu buchen. Und da war auch wieder die Frage dabei. Wir hatten kürzlich mal was mit Halbpension. Aber ist man da nicht immer so eingeschränkt, dass man, so wenn man einen Tagesausflug machen will, jetzt hattet ihr kein Auto, von daher Tagesausflug.
Doch, wahrscheinlich. Einen Tag hatten wir ein Auto geliehen.
Okay.
Aber sonst haben wir ziemlich viel mit dem Bus gemacht, also mit dem öffentlichen Bus.
Aber dass man dann so, wenn man Halbpension gebucht hat, dann muss man ja zu irgendwelchen Zeiten dann doch wieder im Hotel sein. Da gibt es dann Essen von so und so bis so und so viel Uhr. Und jetzt bist du da auf dem Tagesausflug irgendwo weit weg und willst vielleicht dann da essen und dann ist es irgendwie so einschränkend irgendwie. Wie habt ihr das gemacht?
Ich finde, bei Halbpension ist es nicht so schlimm wie bei, wie nennt sich das andere?
Vollpension, das ist ja, das fällt ja komplett raus. Da bist du ja angenagelt als Hotel.
Das Problem besteht nicht so stark, wenn du mit kleinen Kindern fährst. Oder mit Kindern fährst. Weil, den kannst du eh keinen.
Kinder nicht und wie lange die im Urlaub wach bleiben.
Ja, mag sein, aber ja, auch mit der Hitze, ja. Also das ist, die Kinder waren meistens nach ein paar Stunden halt auch durch. Klar, Rhodos Stadt haben wir besichtigt, Lindos waren wir mehrfach, was ja so der Nachbarort ist, der relativ bekannt und mit sehr alter Geschichte. Aber das, so Stadtbesichtigung, das kannst du halt auch nicht ewig machen, also weil es halt einfach viel zu heiß ist. Und wir waren da eigentlich immer froh, wenn wir, also in der Regel waren wir, ich glaube, so gut wie jedes Mal waren wir so früh wieder zurück, dass wir dann noch ans Meer gehen konnten. Also,
okay, krass.
Also es war kein Problem. Und das Abendessen ging auch sehr lang, ich glaube bis 11 oder so. Also es war wirklich.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also die, wenn man so in Südfrankreich oder in Spanien ist, dann das fällt mir immer am meisten auf, wie da der Umgang mit kleinen Kindern ist. Dass so, ich hatte es glaube ich erzählt, im Frühjahr, als ich aus Frankreich, und Spanien Urlaub zurückkam, dass mir in Spanien so krass aufgefallen ist, du stehst um 22 Uhr irgendwo vor so einer Tapas-Bar und futterst deine Tapas und deine Kinder springen da noch rum und in Deutschland würdest du dir total schäbig vorkommen, wenn du um 22 Uhr deine Kinder noch vor einer Tapas-Bar rumspringen lassen würdest. Und da sind sie einfach zwei Kinder von 75, die auf demselben Platz auch rumspringen von den anderen Eltern, die da Tapas essen und ihre Kinder dabei haben, weil das einfach normal ist, weil man auch erst um die Uhrzeit vernünftig essen kann, weil es dann endlich mal nicht mehr so heiß ist, dass man überhaupt mal an Essen denken kann. Ja. Ist das in Griechenland auch so oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Ja gut, wir waren da nicht in einem Bereich, wo, also klar, die Kinder von den Hotel Geschäftsführer oder sowas, die waren da schon unterwegs und die sprangen da auch so rum, die fuhren dann mit dem Fahrrad durchs Restaurant und so.
Durchs Restaurant? Okay.
Ja, ja. Es war sehr weitläufig, das ging schon. Okay. Aber ja, sonst haben wir da nicht, also das kann ich nicht sagen, wie das mit normalen Kindern war. Aber ich nehme an, dass es das auch ähnlich ist, wie das, was du beschreibst, ja.
Ich finde es, was noch? Wenn du in Spanien oder Italien versuchst, um so zu, wo der deutsche Familienvater mit seinen Kindern, ich übertreibe jetzt absichtlich, so essen geht, so um 12.45 Uhr versuchst, ein Restaurant, einen Tisch zu, dann gucken die dich alle nur mit so einem sehr großen Fragezeichen an und selbst wenn du es um 15 Uhr versuchst, so, ja, warme Küche ab 21 Uhr, was wollen sie hier so?
Nee, das ist in Rotterstadt gar nicht so gewesen. Da wird man in jeder Ecke angesprochen, ob man nicht jetzt Souvlaki essen will und hier und da. Also es war schon fast ein bisschen penetrant. Also.
Aber das zielt ja. Das auf Touristen oder sprechen die auch den Griechen an, der da vorbeiläuft?
Zielt auf Touristen.
Ja.
Rotterstadt ist schon extrem touristisch. Was noch auffällt, finde ich, sind Katzen. Extrem viele Katzen. Hunde habe ich keinen einzigen gesehen, aber Katzen überall, so Straßenkatzen, die auch überall gefüttert werden, also man, wo dann irgendwie am Straßenrand Präckis liegen und so, und auch im Restaurant geduldet werden und dann neben dir sitzen und hoffen, dass du das was abkriegen. Nicht sehr penetrant, aber sie sind halt immer da. Wir haben die Vermutung, dass die damit ihre Mäuse und Ratten unter Kontrolle halten wollen. Wir hatten nämlich, also wir haben nie Mäuse oder Ratten gesehen, bis auf einmal, da waren wir so ein bisschen abseits des Ortes in so einer Höhlenkapelle und das war bei unserer Wanderung und da waren so auch so Opfergaben. Also die haben ja eine etwas, wie soll ich sagen, mehr als bei uns üblichen abergläubische Variante des Christentums. Also auch der Busfahrer bekreuzigt sich dauernd und so. Das ist schon ein bisschen kurios.
Bevor er auf die kurvige Straße fährt.
Und nee, an jeder
Tourist da drin und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Nee, an jeder Kirche, an der er vorbeikommt, bekreuzigt er sich. Und auch wenn am Straßenrand Leute umgekommen sind, dann stehen da keine Kreuze, sondern stehen dann kleine Modellkirchen. Und auch bei denen bekreuzigt er sich. Also er bekreuzigt sich dauernd. Und dann waren wir in dieser Kapelle und da stand eben auf so einem Altärchen, stand also Olivenöl und noch irgendwelche anderen Opfergaben und da rannte dann auch eine Ratte rum, da sind wir dann schnell gegangen, weil das halt, ich nehme an, weil das zu weit ab vom Ort war und da halt keine Katzen waren. Also ich habe so die Vermutung, dass die Katzen da auch deswegen so geduldet werden, um das so ein bisschen unter Kontrolle zu halten.
Aber das ist natürlich so ein bisschen YouTube in den vergangenen Wochen geguckt, so Leute, die von ihren Campingurlauben berichten, die auch so in die Richtung, sage ich mal, so mehr Balkan, Rumänien, Bulgarien, so aber grob Türkei die Richtung unterwegs waren. Und die haben ganz, ganz viel von wilden Hunden berichtet, aber eben nicht von wilden Katzen. Nee, und dass die Hunde tatsächlich auch immer so ein Fragezeichen sind, wenn so eine wilde Hunderotte von 15 Hunden auf dich zukommt, weißt ja auch erstmal nicht, was du jetzt von denen zu erwarten hast.
Ja gut, ist ja theoretisch auch, bist du da ja viel mehr Beute, als du bei einer Katze wärst.
Ja, genau. Und deshalb ist es interessant, dass du dann sagst, okay, Griechenland komplett andersrum.
Ja, wie das auf dem Festland ist, weiß ich nicht, aber also auf der Insel war das
hinterher. Ja, gut.
Und die anders, Katzen sind ganz deutlich Straßenkatzen, also die man sieht sie auch schlafen, wenn man abends so um die Häuser geht, sieht man die da auch, wie die unter dem Baum liegen und so, aber sie sehen trotzdem nicht irgendwie so räudig aus oder so, also sie sind eigentlich gut genährt und sehen gut aus, also sind halt einfach Katzen. Ich meine, klar, die können da ja auch draußen leben, weil es ist ja nachts 28 Grad, gell? Also warum sollen die irgendwo reingehen? Es gibt ja keine Notwendigkeit.
Gibt's auf Mallorca übrigens auch. Also Mallorca habe ich auch wilde Katzen gesehen, keine wilden Hunde. Also
ist vielleicht so ein Inselding. Kann ja sein.
Ja, vielleicht.
Eine Sache muss ich, also ja gut, zwei Sachen muss ich noch erzählen. Und zwar einmal, was man sehr deutlich sieht, ist die Finanzkrise, die vergangene, wann war das vor? 20 Jahren oder so?
2008.
Krass,
ja, 2008,
schon 20 Jahre her.
Wie äußert sich das?
Man sieht ganz viele Häuser, die abgebrochen wurden zu bauen. Also die im Rohbau sind.
Okay.
Hatte ich, glaube ich, auch ein BeReal, weil es sind wirklich überall. Also kannst quasi nirgendwo, wo bebautes Gelände ist, stehen und nicht so ein Gebäude sehen, was praktisch nur ein Gerippe ist, ein Betongerippe. Und häufig ist es dann so, dass, oft ist es dann so, dass dann das untere Stockwerk doch irgendwie genutzt wird, zum Teil als Lager einfach. Man sieht, das sollte eigentlich ein Hotel werden, aber es wird jetzt als Lager benutzt. Manchmal wird es sogar bewohnt, also oder häufig wird es auch bewohnt. Also ist das eben quasi das Erdgeschoss ist quasi fertig gebaut und obendrauf sind halt schon die Säulen, zum Teil sogar schon die Decke vom ersten Stock da. Aber der steht komplett leer, also ist halt Gerippe, man kann durchgucken.
Aber da wäre doch normalerweise ein Treppenhaus irgendwo, was ist denn damit?
ja, ist zum Teil da, zum Teil auch nicht. Also
da läuft dann das Wasser einfach, wenn es regnet, läuft das Wasser.
Genau, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Die Häuser, also ein Großteil der Häuser, haben überhaupt kein Dach, sondern die haben einfach die nächste Decke für das nächste Stockwerk und sogar schon Säulen, wo Beton raus, also Stahlbewehrung so raussteht, wie so Haare,
ja.
Wo es einfach reinregnen kann, wenn es regnen würde. Also man sieht ganz deutlich, die sind einfach überhaupt nicht auf Regen eingestellt. Also die haben einfach Häuser, die davon ausgehen, dass es nie regnet. Also wahrscheinlich regnet es da schon manchmal, weil sonst wird es halt schwierig mit Pflanzen. Aber es scheint also so wenig Regen zu sein, dass es egal ist, was du oben auf dein Haus baust. Das ist schon krass. Also so Ziegel oder sowas brauchst du nicht. Also und auch Gefälle, ja, also dass du eine Decke als Dach nimmst, die keinerlei Gefälle hat, wo das Wasser einfach draufsteht. Würde man hier nicht machen, gell? Also
nicht wirklich.
Gar nicht.
Ist das völlig normal. Also und eben in Verbindung damit, dass man halt sieht, dass bei ganz vielen Gebäuden einfach das Geld plötzlich weg war und man einfach aufgehört hat zu bauen. Also das ist schon allgegenwärtig.
Aber dass das dann auch, also 20 Jahre später, ja, nicht irgendjemand, ich meine, bei uns hier, man kennt es ja, zumindest jetzt aus der Rhein-Main-Region, in der wir hier leben, so dass quasi Baugrund mit Baugenehmigung einfach in Gold aufgewogen wird.
Das ist vielleicht nicht so, ja. Genau, lieber daneben.
Das ist erstaunlich in der touristischen Gegend, ne? Dass da nicht innerhalb von 20 Jahren, also 5 Jahre später würde ich voll verstehen, 10 Jahre vielleicht auch, aber 25 oder 20 Jahre später, würde man dann denken, dass dann kauft es halt mal irgendein Investor und baut es fertig und dann, dass man es nicht, aber wenn du sagst, man kann fast nirgends stehen, ohne in irgendeine Richtung so ein Gebäude zu sehen, das ist schon heftig so lange Zeit später.
Ja, ist erstaunlich. Aber ist so. Also, beeindruckend. Und dann noch, also eine wirklich coole Sache, oder was heißt cool, es ist also bauernschlaue Sache, fand ich sehr, sehr lustig. Ihr kennt ja, ich meine klar, wir sind ja Cocktail-Nerds, wir kennen alle dieses Problem oder dieser Umstand, dass man keine Plastikstrohhalme mehr benutzen darf, gell? Ist ja in der ganzen EU, ist ja verboten, ja? So. Die Griechen haben eine wunderbare Methode, damit umzugehen. Die wirklich genial ist. Also genial im Sinne von, wie umgeht man das Problem oder wie behebt man das Problem. Was ja erlaubt ist, ist so wiederverwendbare Strohhalme, ne? So aus Glas und sowas. Kennt ihr ja. Die dann gereinigt werden oder so. Was auch erlaubt ist offensichtlich, ist, dass diese wiederverwendbaren Strohhalme aus Kunststoff sind. Dürfen halt nur keine Einwegstrohhalme sein. So. Und was die jetzt gemacht haben, ist, dass sie die ganz normalen Einwegstrohhalme einfach mit dem Label wiederverwendbar versehen. Das sind die Originalsträume, genau die gleichen, wie die wir früher auch hatten. Das sind eindeutig Einwegsträume, die eindeutig garantiert weggeschmissen werden. Kein einziger von denen wird wiederverwendet. Aber es steht halt auf der Hülle drauf, reusable.
Oh nee.
Das ist doch herrlich, oder? Das ist so bauernschlau. Aber es ist offensichtlich, also steht auf allen reusable drauf.
Ja, wir werden mit dem Einwegstrohhalmverbot die Welt nicht retten, aber
ja, klar.
Irgendwie trotzdem so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt cool finde.
Nee, ich meine, cool von der Sache her finde ich das auch nicht, ja. Obwohl, ich finde auch das Whataboutism, klar, aber ich finde das Quatsch, den Strohhalm zu verbieten, aber die Gründe sind natürlich valide, vollkommen klar. Und es ist natürlich abzulehnen, das zu umgehen. Aber ich finde so von der Idee her und von dieser Bauernschleue finde ich es wirklich sehr, sehr lustig. Weil es halt so eher sehr einfache Lösung.
Da muss ich wieder auf den Sprühschatten in der Spülmaschine kurz zurückkommen. Wie machten ihr das, wenn ihr einen Mehrwegstrohhalm, sagen wir mal jetzt aus Glas oder aus Edelstahl oder so, habt ihr sowas?
Scheiße. Ja, meine Kinder haben sowas aus Kunststoff, total Mist.
finde das auch total praktisch. Und früher hatten wir ja so eine Spülmaschine, wo so ein Geschirrkorb war. Mhm. Hat man die einfach da reingestellt in diesen Geschirrkorb, so mit dem anderen Geschirr, stellten die senkrecht. Hat sich
eingebildet, dass da von unten Wasser reinkommt, ja.
Oder von oben, egal wie, aber dass da irgendwie Wasser durchläuft und wahrscheinlich ist da auch der ein oder andere Tropfen durchgelaufen.
Naja,
zumindest ist 65 fast, Grad heiß geworden, das reicht im Zweifel auch und dann ist gut.
Genau.
So, und jetzt hat man aber so eine schicke neue Spülmaschine und die hat so ein Korb oben, wo das Ding einfach flach liegen müsste. Und
ja, das
seitdem,
ist ja Quatsch, ja.
Ja, genau. Und seitdem denke ich mir, diese verdammten Strohhalme, die sich immer von Hand abwaschen, das nervt total rum.
Ich stecke die immer auf einen der Dorne unten im untersten. Dann sind sie natürlich von unten fast dicht.
Ja, also fast ausgefüllt innen drin, ja.
Nicht ganz, aber fast. Also von oben könnte noch Wasser reinlaufen.
Und du setzt nur noch auf die Temperatur.
Und ja, genau. Ja, nicht nur. Also sonst würde ich es auch reinlegen. Also ich stelle sie schon. Aber ich finde es schon
blitzig. Ich habe aus der alten Spülmaschine diesen Korb aufgehoben. Und den habe ich noch in irgendeinem Schrank. Und immer wenn sich ganz viele von den Dingern angesammelt haben, zusammen mit so Stäbchen für asiatisches Essen, dann, wenn ich so 10, 15 von diesen Dingern, dann suche ich diesen Korb und dann stelle ich den einmal einfach unten mit rein und lasse es mitfahren.
Stäbchen lege ich einfach oben in die Schublade.
Ja.
Aber ich versuche es zu vermeiden bei meinen Kindern. Also es ist selten das Problem, dass wir das haben. Aber nee, ich glaube, kriegst du die Dinger eigentlich nicht.
Ich habe irgendwann mal so welche gekauft, wo so eine Art Pfeifenputzer dabei war.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Und die dreimal in 4 Jahren, wo ich die benutze, dann mache ich das mit diesem Ding sauber. Aber bei mir an der Bar gibt's eigentlich keine Strohhalme. Also wenn irgendjemand sagt so, ja, und wenn wir jetzt Cocktails haben, hast du auch einen Strohhalm? So, was?
Ja, so ich habe tatsächlich Strohhalme aus Stroh.
Ja, genau. Kannst eine alte Nudel haben.
Das schmeckt halt auch immer ein bisschen nach.
Ja, ist eine Makaroni, genau. Ja. Nee, die Kinder stecken die dauernd in Kakao rein und deshalb sind die dauernd, die tauchen da immer wieder auf, egal wie oft ich die sauber mache und wegräume, die tauchen immer wieder auf.
Die Makaronis?
Nein, die Strohhalme vor der Spülmaschine als Dreck.
Ja, also unsere schaffen das irgendwie immer, wenn sie so einen Strohhalm benutzen, Gläser umzuschmeißen, weil sie diesen Strohhalm berühren und deswegen gibt's die nur im Sommer und wenn wir draußen sind.
Habe ich ja auf der Party mit einem Rührglas geschafft, weil da ein Rührlöffel drin steckt. Das ist ungefähr dasselbe Ding.
Ja. Ähnlich geschickt. Ja. Aber den Drink hast du nicht mehr serviert, oder? Ach nee, da wollten wir nicht drüber reden. Entschuldigung.
Den Drink habe ich nicht nur nicht serviert, den habe ich vom Boden zusammengewischt. Aber das war im Wesentlichen, da war noch kein Gin drin. Das war eigentlich fast nur Roses Lime Juice, den ich dem Christoph vor die Füße gekackt habe.
Auch schön. Sehr schön.
Heißt ja nicht mehr Roses, heißt ja jetzt irgendwie anders, aber klebrig war es trotzdem.
Ja. Aber klingt nach einem sehr guten Urlaub, Christoph.
Ja.
Und nee, klingt doch gar nicht so, als ob du jetzt schon wieder Urlaubsreis wärst, aber
naja,
ist immer
Urlaub. Ich könnte jetzt schon noch eine Woche Atlantikküste machen. Würde schon gehen. Nee, aber war ein schöner Urlaub. War ein Erlebnis, aber brauche ich jetzt, also diesen Strandurlaub brauche ich jetzt auch nicht jedes Jahr. Also.
Okay, sehr gut.
Quatsch doch bitte mal für eine Minute die Lücke voll. Ich müsste nämlich mal kurz austreten. Bin gleich wieder.
Das ist ganz gut. Wer von uns hat wohl Igor mitgebracht? Bob, warst du?
Igor. Ja, ich war es nicht und du warst es vielleicht auch nicht.
Ich war es auch nicht.
Von daher
Christoph, dann fragen wir dich doch. Ach nee.
Eine mächtige Lücke, die wir zuquatschen müssen.
Ja.
Aber ja, warst du schon mal in Griechenland?
Ja, ich war mal in Griechenland, in Patras. Okay. Und zwar... Bitte?
Ist das Festland oder ist das auch...
Festland, Peloponnes, ganz im Westen.
Aha, okay.
Ja, da waren wir Anfang der 90er im Trainingslager mit dem Schwimmen.
Okay.
Da sind wir...
Mehr geschwommen, oder?
Nee. Jein. Also da war eine, ich glaube, so eine 50 Meter Bahn... Halle, also ein Plastikhalle oben drüber über die Bahn und es war so ein salziges Becken, aber es war kein Meerwasser, sondern so ein bisschen Salz mit drin, wie auch immer das dann gelöst wurde, das wusste ich nicht ganz. Und da waren wir, da sind wir zweimal am Tag schwimmen gewesen, aber morgens schwimmen, abends schwimmen, zwischendrin mal laufen, da war ich laufen und habe mir einen richtigen Sonnenstich geholt. Da ging es mir 3 Tage richtig schlecht.
Sowas ist evil, ja.
Also, boah.
Das habe ich mal beobachten dürfen, wie das jemand, den du auch kennst, beim Segelfliegen gemacht hat. Er ist sehr unschön, so ein Sonnenstich.
Ja, ich habe mich dauernd erbrochen und oh, das war ganz, ganz schlimm. Weil wir natürlich, wenn man schon zweimal am Tag schwimmen ist, kann man auch mal hin wieder joggen gehen. Also, ja, es war halt Trainingslager und ernst gemeint.
Mhm.
Ja, ich glaube, wir sind da in einer Woche 80 Kilometer geschwommen oder so. Also nicht alle, sondern aber ein paar, die ganz schnellen.
Ich sehe ja immer wieder Videos von so Campern, Wohnmobil-Campern oder so Vanlife-Menschen aus Griechenland. Und das, was das angeht, muss es wirklich eine tolle Gegend sein. Aber dann guckt man mal, wie man da hinkommt mit dem Auto. Und entweder fährst du halt durch den gesamten Balkan, durch was weiß ich, wie viele Länder.
Mhm.
Was, glaube ich, nicht ganz stressfrei ist.
Ja, aber irgendwie in Triest einschiffen und unten in Patras zum Beispiel wieder raus.
Das ist die andere Variante, genau. Dann fährst du halt ganz Italien runter und oder halt sehr, sehr lange auf dem Schiff cool. Mit.
Hm? Von Venedig nach Patras bin ich gefahren. Das war cool.
So ja,
ein
so
Tag
Lust, ist Lust auf so Schettino-Kapitäne haben.
Stimmt natürlich, ja.
Weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, alles Vorurteil. Aber wie gesagt, ich habe das mal so durchgeplant, wie lange man da so bräuchte. Und mit so den üblichen 2 Wochen Urlaub bleibt dann halt nicht viel Griechenland Wohnmobil übrig.
Naja,
man
muss halt
schon mehr Urlaub mitbringen.
Ja, wir haben nächstes Jahr ja sowas geplant. Nicht nach Griechenland, sondern in die andere Richtung. Aber da werden wir auch 3 Wochen einplanen.
Ja.
Mal gucken, wie das wird.
So, okay. Jetzt ist er wieder da. Jetzt können wir ihn fragen, was Igor denn so genau ist.
Igor ist ein französisches, eine französische Band oder ein Musikprojekt.
Okay.
Und ich bin da drüber gestolpert bei TikTok. Und
wo sonst?
Wo sonst? Und
du hast ja jetzt schon die ersten eigenen TikToks gemacht.
Eins, glaube ich.
I love it. Das war einfach das Beste, was du machen konntest.
Und ich bin massiv angefixt. Ich habe ein TikTok gesehen mit einem Pianisten, der etwas spielt, was barock klingt. Vielleicht ist es das nicht, aber ja, also es klingt wie ein barock Klavierstück. Und dann gesellt sich dazu ein Schlagzeuger, der die Double Bass strapaziert. Und das ist wahnsinnig organisch, passt unheimlich gut zusammen. Was ja, das predige ich ja schon immer und lange, dass ja Barock und harter Metal, das ist ja nur anders instrumentiert, im Endeffekt ist es das Gleiche. Und das zeigt sich da halt wieder sehr. Und dann bin ich da stärker eingestiegen. Das Lied, was da gespielt wird, nennt sich Headbutt und ist das praktisch der neue Headliner oder eine neue der Ausblick auf das Album, was in Kürze kommen wird. Ich glaube in ein paar Tagen oder so, weiß ich es gar nicht genau. Die Band gibt's schon länger und die ist unheimlich innovativ und probiert wahnsinnig viel aus. Es ist eine Mischung aus ganz viel. Im weitesten Sinne könnte man, wenn man wollte, sagen, es ist eine Metal-Band, aber das wird der Band nicht gerecht. Also es sind durchaus Stücke drin, die eher wie Techno klingen, eher wie Industrial vielleicht auch. Es ist ein deutlicher Anteil Barockmusik mit drin, ernsthafte Barockmusik, auch eine Opernsängerin, also es sind zwei Vokalisten oder Solo-Vokalisten, einmal eine Opernsängerin und ein im Endeffekt ein Deathcore-Sänger, also der growlt, was auch unheimlich gut zusammenpasst. Dann auch ein Chor, ja, also ein Kirchenchor.
Okay, krass.
Es ist wirklich eine auf den ersten Blick wildeste Mischung, aber es passt unfassbar gut zusammen. Es ist unglaublich gut zusammengemischt, auch mit Verzerrungen und so. Es ist unheimlich intelligent gearbeitet, mit wahnsinniger Musikalität. Also es ist Also bitte, das muss man anhören und man muss sich auch anschauen. Also ich werde auch dieses Headbutt-Video verlinken. Da ist im Endeffekt, das ist in a nutshell das, was Igor ausmacht. Es ist natürlich, ist es noch viel mehr als das, aber es ist, man hat so dieses Chor, diese beiden Sänger, dieses Klavier, diese Double Bass, das, also es ist alles wahnsinnig gut gemacht, mit unheimlich guter Dynamik und Spannung in Liedern. Es ist dann bei den älteren Platten, ist so, es sind auch so viele so aus anderen Kulturkreisen sowohl Harmonien als auch Instrumente mit drin. Also dass man irgendwie so tibetische Hörner oder dieses türkische Zupfinstrument und sowas. Also es ist unheimlich gut. Also es ist wirklich wahnsinnig innovativ. Man kann da sich so reinhören und also es ist irre. Wirklich extrem zu empfehlen. Also klar, es ist schon, ich habe es auch meiner Frau vorgespielt, ja, dann bei dem Growlen, das ist so, hat gesagt, ah, das mag sie nicht so, ja, diese gutturalen Gesang, dann ist das ungewohnt. Ich habe Bob neulich auch, glaube ich, was von Lorna Shop vorgespielt. Das ist schon, da muss man sich schon reingehört haben, oder das, um das sofort gut zu finden, ja. Aber hier ist es eben als Kontrast eingesetzt, als Kontrast zu dem Klavier und zu der Opernsängerin und so. Das ist nicht so wie bei Lorna Shore, dass es einfach die Gesangsstimme ist, sondern es ist ein Kontrapunkt, der mal gesetzt wird. Also es ist so wirklich empfehle extrem. Also sollte man unbedingt, also Stefan, du sowieso, also obwohl du ja kein Metal Hörer eigentlich bist, aber ich bin mir sicher, du wirst das wertschätzen können.
Okay.
Und alle da draußen, die nicht völlig sich die Nägel rollen, wenn sie ein bisschen Double Bass hören, also unbedingt geht auf unsere Seite und hört das Video an. Es ist so passiert, es fliegt einem der Vogel raus. Also irre. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr in Kürze Butch Cup die live erleben.
Oh, nämlich, gehst du hin?
Natürlich gehe ich hin, ich habe schon Karten. Am 9. Oktober sind die in der Butch Cup in Frankfurt.
Okay.
Bin ich gespannt, wie das dann live ist, weil es ist halt schon sehr konstruiert auch, gell? Also sehr auch geschnitten und.
Christoph, wir müssen mal eine kurze Pause machen. Man hört dich nahezu nicht mehr.
Schade. Ihr merkt, ich bin begeistert. Hört euch das an. Ich bin großer Fan.
Ja, das merkt man.
Sehr gut. Also wo findet man das? Auf TikTok?
Ja, oder bei uns auf der Seite. Ich werde das Video verlinken.
Okay. Sehr gut.
Oder einbetten.
Okay. Sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst. Der Bob hat ein...
ich bin mir sicher, dass du das wertschätzen kannst.
Ja, wahrscheinlich schon. Der Bob hat bestimmt ein paar Dad-Jokes für uns dabei. Wie er das jede Woche hat in seiner Liste. Oder hast du nicht auf Laufplan geguckt?
Nee, habe ich nicht. Aber ich wollte euch erzählen, ich habe die Woche ein Puzzle gelöst in unter 2 Stunden. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil auf der Packung stand 2 bis 4 Jahre.
Oh, den finde ich super.
Hat mir sehr gefallen. Der Zahnarzt hat auch neulich zu mir gesagt, Herr Krüger, Sie brauchen eine Krone. Und ich konnte nur entgegnen, endlich sieht das mal jemand wie ich.
Ah, das verstehen Kinder halt nicht. Die wissen nicht, was eine Krone ist.
Nee, aber der nächste ist für deine Kinder und das ist dann auch der letzte für heute. Was ist denn der neueste Trend unter Fröschen, um jung und frisch zu bleiben? Das ist ganz einfach. Froschhaltefolie.
Oh Gott. Das bräuchte ich. Ich hab mir das jetzt schon überlegt, dass ich das, wenn ich jetzt morgens immer den Verkehrshelfer mache, dass ich die Kinder einfach mit einem Dad-Joke belästigen werde.
Die versuchen, unfallfrei über die Straße zu gehen und du haust ihnen von der Seite so ein Ding zwischen die Beine.
Ja, irgendwas. Oder ich nötige sie, ob sie einen guten Witz kennen. So, ja, warte mal, wir müssen jetzt hier noch kurz warten, da kommen noch 2 Autos. Hat jemand von euch einen Witz? Und dann... Ja,
sehr gut.
Heute Morgen wusste
die Fotos auf die Reel, wie du da als Verkehrshelfer rumstehst, finde ich sehr, sehr lustig, weil du guckst auch immer so todernst auf dieses Foto.
Ist mir vorbeigegangen. Was ist denn da los?
Nee, habe ich heute Morgen. Aber ist dann...
Ja, das glaube ich heute. Oder war das gestern dann im BeReal wahrscheinlich?
Ah, okay.
Zu gestern, ja, genau. Es war heute Morgen um 7:30 bis 8. Ja. Immer mittwochs bin ich dran. Deswegen, wenn wir Dienstag...
Jeden Mittwoch?
Jeden Mittwoch, ja.
Boah, ist ja krass.
Ja, oder meine Frau, aber weiß ja, wie das ist.
So, nee, bei uns ist der Kreis der Lotsen so groß, dass man da, ich weiß nicht, zwischen zwei Ferien in der Regel so höchstens dreimal drankommt.
Nee, bei uns ist jede Woche. Aber wir haben halt vier Punkte, wo die Lotsen hin müssen.
Ach so, okay, ihr habt so viel.
Und dann hast du 5 Tage, dann hast du schon 20 Leute und irgendwie bei irgendwie 36 Kindern, das ist halt fast für jede Familie dran.
Das ist ja krass. Nee, bei uns ist das eine Stelle im Ort und da stehen halt zwei.
Zwei?
Ja. Stehen bei euch mehr oder weniger?
Ich stehe allein an meiner.
Nee, bei uns steht auf jeder Straßenseite einer. Die müssen dann immer so Gedankenübertragung miteinander verbunden sein, dass sie wissen, wann sie die Straße sperren und wann sie wieder aufmachen.
Oder? Ey, wie auf jeder Straße, du gehst, die kommen doch immer nur von einer Seite, die Kinder, oder?
Ja, aber du musst ja die Autos in beide Richtungen anhalten.
Dann trittst du mit deinem, hier, ich habe so eine schöne Kelle.
Ja, hab ich auch.
Guck ich die Autos böse an, dann trete ich damit auf die Straße
der
und dann.
Der ist halt der Gesicht hier. Der ist für die Autos.
Okay. Stopp! Bleib stehen!
Aber du guckst doch nur in eine Richtung.
Ich muss echt in drei Richtungen gucken, Also ich.
Drei?
Ja, das ist bei uns, wenn du bei uns hochfährst, dann kommt doch diese Fußgängerdrückampel und danach geht's, kann man auch so links abbiegen. Und da ist ein Zebrastreifen und in den Zebrastreifen stehe ich. Das heißt, es können die Leute aus dem einen Ort kommen und die von uns oben runter zur Kreuzung fahren.
Zebrastreifen haben wir auch, aber da steht bei uns kein Lotse. Nee, bei uns steht so, wo kein Zebrastreifen und keine Ampel ist.
Ach so. Man steht da mit seinem,
dann hat er so, wo die Autos Vorfahrt haben.
Den rammt er so in den Boden und dann ruft er laut, you shall not pass.
Genau. So ähnlich ist das.
Genau.
Heute Morgen habe ich auch wieder ein paar Erwachsene gelotst, die können halt nicht so gut damit umgehen.
Das mache ich immer besonders gerne.
Aber das ist halt das Lustigste.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber wenn dann halt die Klassenkameraden von meiner Tochter kommen und so, das freuen die sich jedes Mal. Dass ich
ja, das uns auch. Ja, und natürlich auch bei uns nehmen die Eltern, die da Lotsen sind, auch immer die Schulsachen von den Kindern mit, so dass die Kinder dann an dem Tag immer ohne Schulsachen bis zur Verkehrshelferstelle kommen. Genau. Und da ziehen sie dann ihre Schulsachen. Also.
Ja, unsere Kinder laufen ja nicht mal da lang, wo ich lotse. Also die brauchen ja nicht mal einen Lotsen, aber.
Ist ja schade.
Damit das Projekt stattfindet, mache ich da gerne mit.
Ach so.
Wir sind halt der einzige Ort im Kreis, der Lotsen hat.
Ich finde das auch sehr lustig. Krass. Das scheint so selten zu sein, aber ich sitze hier quasi in der Mitte, auch so geografisch zwischen euch.
Ja.
Und beide von euch seid ihr so Verkehrslotsen. Und bei uns der einzige von uns dreien, der in einer echten Großstadt wohnt.
Ja, genau.
Bei uns geht's das nicht. Mich.
Nee, das ist schon so ein Landding, glaube ich, dass da auch eben die Bereitschaft so da ist, nehme ich an.
Ja, du musst halt ein Tag die Woche, also bei uns im Fall, ein Tag die Woche um, weiß ich nicht, 7:30 dastehen. Und nächste Woche sage ich euch, das wird ein großer Spaß. Meine Gattin ist geschäftlich in Ungarn. Das heißt, ich werde morgens früh beide Kinder früh aus dem Bett schmeißen. Dann werde ich mit beiden zur Lotsenstelle spazieren. Dann werde ich fröhlich lotsen. Die müssen da rumstehen und sich langweilen.
Kommt auch aus der Keller
Lotsen mit.
Bitte, ja, oder die Lotsen mit von mir aus. Dann geht die Große irgendwann in die Schule und dann, wenn ich fertig bin mit Lotsendienst, kann ich dann die Kleine in den Kindergarten laufen. Nicht so optimal.
Bei uns wird das organisiert von einer Mutter, also initiiert wurde es von der Polizei, aber organisiert dann von einer Mutter, die dann immer so einen Plan macht, wann wer Lotsendienst hat und mit wem. Und an die musste ich vorher denken, als du gesagt hast, dass du dann vorhast, die Kinder mit Dad-Jokes zu erfreuen, weil die ist nämlich die selbsternannte, und ich muss sagen, vollkommen zu Recht, Königin der Dad-Jokes.
Als
ich sie kennengelernt habe und sie dann auch irgendwie so einen deftigen Joke von sich und ich so, hä, what? Und sie dann gesagt hat, ja, sie ist bekannt dafür, dass sie die Königin der Dad-Jokes ist, dachte ich erst so, ja, okay, alles klar.
Wolltest du schon zum Podcast einladen?
Aber ich muss sagen, sie hat schon recht. Also, und sie macht wirklich so die ältesten und derbsten Dinge, die man sich vorstellen kann, am laufenden Band. Also, sie macht wirklich dauernd Dad-Jokes. Ja, sehr sympathisch.
I like.
Schon, ja, gute Idee. Also,
sehr gut.
Nächste Woche nehmen wir hoffentlich wieder Dienstag auf, damit ich Mittwoch morgens ein paar gute am Start habe.
Damit du Mittwoch morgens völlig übermüdet bist von den langen Sendungen, die wir hier nur wieder hinlegen.
Oh ja.
Genau. Gut, also damit wir dann jetzt hier...
Woche beide Kinder... oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken. Alles klar.
Damit wir hier gut rauskommen, müssen wir noch die Hörerinnen und Hörer auffordern, auf sneakpods.de zu gehen und
vorher,
dort zu...
Vorher musst du uns noch sagen, was wir...
möchten wir dich auffordern?
Ach so, du hast recht, das kommt ja noch vorher. Irgendwie war ich jetzt schon mal bei der Abmoderation.
Ich
bin ja auch noch dran, das ist ja furchtbar. Dann gehen wir natürlich
zu
Disney Plus.
Disney Plus.
Und gucken das, was wir seit ewigen Zeiten vor uns herschieben, was wir schon mal picken
sehr
wollen.
Sehr gut.
Und schauen jetzt mal den Amateur mit Rami Malek.
Der kriegst auch 2 Punkte und hasst den Film von vorne bis hinten. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Action, Abenteuer und Spionage.
Und Rami Malek.
CIA-Bürograf macht Jagd auf die Mörder seiner Frau. Oh, das wird er hassen.
Ja, aber vielleicht wirst du es mögen.
So, sag mir nochmal, wie heißt der Film?
The Amateur. Ja, The Amateur.
Okay.
Genau. Disney Plus. A CIA decoder hunts for his wife's killers, his intelligence serving as his ultimate weapon.
Mit seiner Intelligenz als Waffe. Oh Gott.
Er ist schwer introvertiert und eigentlich auch nur eine so ein Denktyp, nicht so ein Schießtyp. Und wir wollen mal sehen, wie das dann abläuft.
Okay.
Ja, naja. Meine Prognose ist dieselbe wie deine, Stefan. Wir werden sehen, ob das anders aussieht.
Ja,
aber ich brauche nach K-Pop brauche ich jetzt erstmal wieder Comfort Food, weißt du so.
Wenn das Comfort Food ist, oh Gott.
Gut, schreibt in die Kommentare, jetzt fange ich mit der Abmoderation doch nochmal an, was für euch Comfort Food in Sachen Film ist und warum ihr Igor auf Rodos gucken müsst oder wie ihr zu K-Pop steht und bis nächste Woche, wo ihr dann wieder einschaltet, immer dran denken, beim Sex nicht lateral versetzt sein.
Tschüss.
Tschüss.